Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Wir befinden uns an dem Punkt, wo die Olympia-Qualifikation über die Weltrangliste, über die Olympia-Qualifikationsrangliste durch ist. Das heißt, wir haben viel zu besprechen. Der letzte Auftritt in Ostrava der vielen Teams ist durch und Fuxi und ich können uns das alles noch einmal ganz genau angucken. Wer ist nun dabei, wer nicht, was haben wir getippt damals, als das Ganze losging und wo lagen wir vielleicht komplett daneben. Außerdem geht's gleich weiter mit dem Nations Cup, der folgt jetzt diese Woche schon und das schauen wir uns ganz genau an, wer in Jomala bei beiden Geschlechtern mit auftritt. Also in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode. Schönen guten Abend, Sebastian Fuchs. Ich freue mich sehr, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir, Fuchsi?
Oh, Max, ebenso. Letzte Woche hat's ja nicht gepasst, aber doch, mir geht's gut. Langer Tag gewesen heute. Bin um 4.30 Uhr aufgestanden und hab, ich sag's ja, also das war kein Zuckerschlecken heute Morgen. Und dann dementsprechend vor einer halben Stunde zu Hause in die Tür gefallen, kurz geschaut, was Frau und Kind machen und jetzt mich den schönen Sachen des Lebens widmen. Zwinker, Smiley.
Ja. Ja, ein bisschen Arbeit, aber wir kommen gar nicht drum rum, als jetzt irgendwie diese Woche oder jetzt gerade heute eine Folge aufzunehmen, weil wir einfach nach der Olympia-Quali über die Rangliste sind und vor dem Nations Cup. Wir sind genau dazwischen. Das heißt, wir sind quasi verpflichtet, aber ich und die ZuhörerInnen rechnen dir das natürlich sehr hoch an, dass du das dir dafür jetzt die Zeit nimmst.
Das wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich habe es ja auch letzte Woche gemerkt, das hatte ich dir auch geschrieben, dass ich mich da letzte Woche gar nicht mehr so richtig zu äußern konnte, weil es war irgendwie an 4, 5 Stellen wurden auf einmal ganz wild Punkte hin und her gerechnet, also auch auf allen möglichen Kanälen war das auf einmal sehr, sehr relevant, das Thema. Und ich hatte da letzte Woche einfach auch das Gefühl, dass dann da alles zugesagt gewesen sei und man jetzt eigentlich die SportlerInnen sprechen lassen kann und die Leistung sprechen lassen kann. Und deswegen war es letzte Woche natürlich für mich irgendwie ein bisschen schwierig, da noch was zu sagen. Es war echt so eine Anspannung wie vor einem eigenen wichtigen Wettkampf. Also das fand ich halt so krass, ne, dass da dieses Rennen echt an so vielen Enden und Ecken noch offen war und so viel noch passieren konnte. Und diese Dynamik nahm man ja auch irgendwie zu. Und auf einmal war man mittendrin, erste Quali-Runde in Ostrava. Es geht um alles, es geht um Ticket für Olympia. So, das war natürlich aus deutscher Sicht dann super, super krass. Und ja, da wusste ich vorher überhaupt gar nicht, wie ich mich dazu äußern will, weil mit Zahlen war ich noch nie so gut. Und wurde dann, wie gesagt, schon an vielen anderen Stellen auch dargestellt, von dir ja auch. Und deswegen umso schöner, dass wir es jetzt schaffen können und darüber sprechen können, wie es gewesen ist und was wir so wahrgenommen haben.
Ja, man kann auf jeden Fall abschließend sagen, das hätten wir uns alle, sowohl der Sandcast als auch ich, uns sparen können, das Ganze darum gerechnet. Natürlich war das alles spannend zu wissen, so was passiert in welchem Case, aber es ist wirklich ja nicht mal im Ansatz was davon eingetreten, weil wirklich ausnahmslos alle in der ersten Quali-Runde verloren haben, die noch was hätten reißen können. Also gut, wir fangen an bei Paven McBain, die sind gar nicht mehr reingekommen ins Turnier, die waren am Anfang mal dritter Nachrücker, sind dann noch auf den ersten Nachrückerposten gekommen und dann wären sie noch nachgerückt, waren aber scheinbar nicht mehr angereist. Komplett, komplett crazy. Die hätten da noch die Chance gehabt. Sind jetzt damit mehr oder weniger raus. Also natürlich gibt es da noch den Continental Cup, wo sie jetzt auch keine ganz schlechten Chancen haben, glaube ich. Da für Nordamerika. Aber das fand ich wirklich komplett crazy. Ich habe da auch noch keine Einblicke, genau wie das sein kann, dass die nicht da bei der Einschreibung die ganze Zeit bis vom Anfang bis zum Ende am Tisch stehen und sagen, hier sind wir, wenn es da wirklich darum geht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. So, also wenn du einmal das Geld investierst und da rumfährst, dann doch da, oder? Also sie waren ja auch 2 Wochen vorher noch in Espino.
Wollte ich gerade sagen, die waren ja in Europa, ne?
Also. Und dann machst du da noch ein Trainingslager. Das kann ja nicht sein, dass da das Geld ausgegangen ist oder so. Das war, und sie haben wohl auch die ganze Zeit nachgefragt, okay, spielt ihr, seid ihr wirklich dabei? Und dann haben sich da Alvarez Moreno noch am Ende abgemeldet, wohl in der spätestmöglichen Moment. Ja. Es geht ja um den letzten Platz, den Paven McBain hätten einnehmen können. Da stehen ja jetzt Liliana und Paula. Lilian und Paula aus Spanien auch. Und da haben Alvarez Moreno scheinbar auch dann ein bisschen Schützenhilfe geleistet, dadurch, dass sie einfach sich möglichst spät abgemeldet haben, ist ihr gutes Recht, ist ja okay. Aber das hat Kanada nicht nutzen können. Wundert mich immer noch irgendwie, dass das so passiert ist, aber habe ich jetzt auch keine weiteren Einblicke irgendwie bekommen. Ist ein bisschen strange.
Nee, ich auch nicht, da habe ich gar keinen Kontakt, aber ich sag mal, wo du es ansprachst, die Chancen für Kanada auf dem Platz über diesen Continental-Spot sind natürlich da, aber da wird es ja dann auch noch ein internes
Battle dann geben. Ach ja, stimmt, das war auch totaler Quatsch, ne? Sorry, das stimmt überhaupt nicht, weil da Vukovic, Bansley spielen werden. Da wird nur ein Team antreten für Kanada. Das ist Pavin McBain, sind da komplett raus. Das
ich weiß
vergessen.
Aber, ich weiß aber, dass es damals bei den Männern, ich meine, das war 2016, da gab es das bei den Männern auch, bei den kanadischen Männern, und da haben die nochmal den Spot für die Nation sozusagen in einem Spiel ausgespielt. Damals
waren die haben das geändert.
Okay.
Die haben den ganzen Continental Cup im Norseca oder wie das heißt, geändert, und da spielt nur ein Team. Das ist ein Turnier mit jeweils einem Team pro Land, und das ist das, was im 2024 die vier besten Ergebnisse gemacht hat aus dem Land. Die haben das umgestellt. Also die meisten Länder spielen es ja so wie Europa auch, mit zwei Teams und so einem speziellen Wettkampf. Und das ist jetzt dieses Jahr neu, da in der Norseca, dass die da das so machen. Und das sind Bansley Vukovic.
Das heißt aber auch, das Team, was sozusagen diesen Spot dann erspielen würde, würde dann auch zu Olympia
fahren. Weil, ja.
Okay. Weil wie gesagt, damals waren es ja Shark, Schächter und Pedlo mit O'Gorman, die das dann ausgekegelt haben für 2016. Ja. Und die halt auch sozusagen als Team dann diesen Spot geholt hatten und dann halt in einem Spiel, das war auch richtig geil, ja. Echt in einem Spiel dann All or Nothing, dann den Platz für Olympia ausgespielt haben. Und ja.
Haben die Holländerinnen ja auch gemacht letztes Olympia 2021. Mm. Da hat Holland ja gewonnen und dann sind Stumpscone gefahren, weil die auch noch so ein Entscheidungsspiel gemacht haben. Nee, aber das findet da gar nicht statt, sondern da haben Pavin McBain gar nicht mehr die Chance. Also noch merkwürdiger, dass sie nicht da also auf der World Tour gibt es ja noch wirklich physisches Einschreiben. Da musst du einmal auftauchen, musst du einmal hin, dass sie da nicht sich mit dem Campingstuhl daneben gesetzt haben.
Total.
Ist merkwürdig. Vielleicht haben sie die Flüge anders gebucht von Anfang an, weil sie dritter Nachrücker dachten, okay, es klappt eh nicht, aber trotzdem naiv irgendwo. Und da hat er am Ende ein tschechisches Team von ganz unten aus der Liste mitgespielt und ist dann noch nachgerückt. Also, ja, weiß ich nicht, ob dann die genauso wie alle anderen irgendwie denn in der ersten Quali-Runde ausgeschieden werden, weiß ich nicht. Aber sie sind halt einfach 140 Punkte nur entfernt jetzt am Ende von Lilly und Paula. Ja, 140. Wahnsinn. Das ist echt krass. Mit einem 400er Streichergebnis. Also ja, Hauptfeld. Ja. Wäre schon gut. Naja,
aber
das ist Geschichte.
Aber du sagtest, erste Quali-Runde waren alle raus, die noch etwas reißen hätten können.
Außer Anouk Vergé-de-Pré und Joanna Mäder.
Danke.
Also das war das.
Habe ich da was falsch verstanden, oder?
Nee, das war das Einzige, was noch hätte gehen können, aber es gab ja fünf oder sechs Cases, wo noch irgendwelche Teams was hätten reißen können, auch mit absoluten Breakout-Ergebnissen, ne? Also Grimald hätten einfach nur punkten müssen tatsächlich, ne, einen neunten Platz machen müssen, um sich vor Höll Horst zu schieben, die jetzt punktgleich einfach sind und Höll Horst aber fahren, weil sie insgesamt mehr Punkte gemacht haben. Also aber Punktgleichheit gibt es auch einfach nicht besonders oft, wo es dann wirklich relevant ist, um den letzten, also
sagen,
Punktgleichheit auf dem letzten Platz. Krass, dass es diese Regeln dann gibt. Aber ja, absolut, absolut krass. Und Grimald hat auch erste Runde verloren. Was gab's noch? Ich habe das ja alles aufgezeigt. Die Amerikaner, Brunner Crab haben verloren, Brouwer Muesten haben verloren.
Stimmt.
Teilweise, also ja, also wirklich erste Runde, war sogar Brunner Crab haben noch sogar gegen Lukas und Sven verloren.
Gegen Lukas und Sven. Das Geile war auch noch, dass der Crab ja vorher noch so ein bisschen gestichelt hatte, auch auf Instagram so ein Video gepostet hatte von dem Finale aus Kanada und sowas und irgendwie sowas Keep Your Heads On oder so. Also so irgendwie war da auf jeden Fall so eine kleine Spitze gegen Sven und Lukas und dachte ich auch schon so, alles klar, der hat auf jeden Fall der hat auf jeden Fall Bock. Und dann habe ich das Ergebnis am nächsten Tag gesehen und dachte mir so, ja, alles klar, dann fahren wir nach Hause und bau dein Haus weiter oder was du auch immer da machst. Oder?
Ja, aber krass auch, also dass die alle denn da scheitern. Ich hatte mir da natürlich aus Zuschauerperspektive so ein bisschen mehr erhofft, aber auch schon bezeichnet, oder dass die dann alle irgendwo dann scheitern, teilweise auch, also dann an Lukas und Sven oder, also, aber die haben jetzt nicht alle gegen irgendwelche Top-Seeds gespielt, ja, sondern dann da irgendwie einfach vielleicht alle miteinander den Kopf verloren so ein bisschen und die Szenarien natürlich auch alle vorher, also da wird keiner einfach nur angetreten sein und zu sagen, wir spielen jetzt mal, sondern die wussten alle genau, welche Platzierung sie machen müssen. Das war völlig klar. Das machen dann auch nicht vielleicht die Spieler selber, sondern der Scout oder so oder der Trainer, ja, aber die wussten alle ganz genau, was muss ich tun, damit es noch geht. Und dann scheinbar wirklich der Kopf gemacht. Ich fand dazu, ich weiß nicht, wie sehr du Instagram verfolgt hast in der Zeit. Ich fand, es gab von mehreren Teams, also es ging ja tatsächlich in fast allen Fällen, außer jetzt diese Grimald-Grimald-Geschichte, ging es ja um länderinterne Plätze.
Ja.
Und es gab sowohl von Holland als auch von den USA, gab es so direkt so Reaction-Videos, die haben so Reels oder auch, ich weiß nicht, ob es Reels oder Stories waren, haben so irgendwas geguckt auf dem Handy und dann ist da irgendwas passiert und dann haben sie sich ganz doll gefreut, weil sie jetzt zu Olympia fahren. Und das haben sie dann gepostet. Und was ja auf dem Handy passiert sein muss, ist, dass ihre Landsmänner, bei Holland sogar noch ihre Vorbilder und Trainingspartner, gerade verloren haben und sie sich dann einfach wirklich dann für die Öffentlichkeit ganz doll gefreut haben. Und das fand ich ein bisschen komisch bei beiden. Bei den USA gab, genau, dann waren es Evans Badinger, die sich da gefreut haben. Ich weiß nicht, wie da die Beziehung ist, aber bei den Holländern ist ja ganz klar, dass die einfach seit Jahren zusammen irgendwie da den Weg gehen und einfach Robert Newsen da Legenden sind, die größtenteils den Weg geebnet haben für alle anderen, die danach kamen. Und ich weiß nicht, ob man da dann nicht mit seiner Freude entweder das nicht in ein Video packen muss oder ob man damit nicht warten kann, bis das Turnier vorbei ist und diese Deadline rum ist, ob man nicht sieht auf dem Handy, meine Freunde verlieren. Das heißt natürlich, ich fahre zu Olympia, aber das fand ich ein bisschen komisch, ein bisschen problematisch.
Ich finde es von den Holländern, taktlos. Das hab ich gar nicht gesehen von den Niederländern, aber von den Amis habe ich es gesehen und da ist es so, ey, da wartet man nichts anderes, ne? Also das spiegelt so ganz gut die das spiegelt so ganz gut die Einstellung dazu wieder, ne? Also es ist wirklich, das sind Einzelkämpfer, die sehen sich natürlich, alle als Amerikaner in dem Fall, aber da geht's wirklich ganz viel um das Erreichen eigener Ziele und das ist ein herber Zweikampf gewesen und den haben sie in dem Moment gewonnen. So, und dann freuen die sich, glaube ich. Ist ja auch immer Auslegungssache, freust du dich über die Niederlage der anderen? Natürlich ist das im weitesten Sinne so, aber du kannst dich auch einfach in dem Moment freuen darüber, dass du dein großes Ziel erreicht hast. Ne? Kann man von zwei Seiten sehen. Bei den Amis, die trainieren ja auch nicht unbedingt zusammen. Die kennen ja auch diesen, ich sag mal, dieser Competition-Gedanke, da ist ja noch was ganz anderes. Ne? Also wie werden Plätze für zum Beispiel Nausicaa ausgespielt und wer darf da von denen mitfahren? Das machen die alles in so Turnierform. Das heißt, da ist dieses Prinzip Leistung ja nochmal ein ganz anderes, aber in der Trainingsgruppe ist es dann schon was anderes, obwohl wir ja auch schon in den Folgen vorher gesagt haben, dass die Dutchies, also die Niederländer, immer auch schon richtige, ja, das ist ein blödes Wort, Wettkampfschweine, aber richtige Wettkämpfer sind so, ne? Also da ist, glaube ich, deswegen haben die auch mittlerweile so ein hohes Level, weil da halt im Training dann dieser Gedanke da ganz weit vorne mit angesiedelt ist, ne? Und die Stärksten setzen sich dann durch und das ist glaube ich da schön zu sehen. Aber ich verstehe, warum man das auch kritisch sehen kann.
Ja, ich fand's komisch. Ich hätte so nicht gemacht. Ich weiß nicht. Es ist so klar, dass man sich dann freut, aber das muss ja eigentlich so ein gewisse so einen Zwiespalt haben, dass man sich ja auch trotzdem so eine leichte Empathie mit seinen Kollegen dann hat und Landsmännern, die man ja, egal wie gut man sich da jetzt versteht, man kennt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut man kommt aus dem gleichen Land, man hat da sich gebattelt und dann warte halt bis nach dem Turnier oder mach einen Post, dass du dich jetzt freust. Aber es war ja auch wirklich auch Matthew und Steven so, die haben da direkt rausgefeuert, auch die Posts und alles war schon vorbereitet irgendwie. Haben da die Emotionen kamen dann da halt raus, aber die müssen dann nicht direkt, finde ich, an die Öffentlichkeit. Gerade in dem Fall, aber eigentlich egal. Egal in welchem Fall. Mhm. Also, wenn du dich da so gut kennst.
Da siehst du mal, was das für eine Drucksituation noch ist. Ja. Ne? Also ich meine, und aber auch auf der anderen Seite, was für einen Stellenwert das hat. So, ne? Ich weiß nicht, wie viele Bilder und wie viele Stories ich von Budinger gesehen habe, vom NBA-Star oder vom NBA-Spieler zum Olympian in Beachvolleyball. Und
ja.
Dieser Titel alleine, He's an Olympian, so, das ist da ja wirklich so, boah, ey, das ist einfach, allein das ist schon ein Titel, so, ne? Und das ist natürlich auch verständlich. Und das zeigt aber auch, wie hoch das da im, also, der Sport dort angesehen wird und diese Qualifikation für Olympische Spiele dort angesehen wird. Das ist halt was anderes als bei uns. Ich weiß nur, also ich habe mit dem Bruder von Budinger habe ich zusammen in der Mannschaft gespielt, mit Duncan hieß der. Und der hatte damals schon immer erzählt, dass der Bruder auch ganz gut Volleyball spielt. Und alle waren auch ja so ein bisschen darüber verwundert, dass er überhaupt Volleyball spielen kann. Aber der hat natürlich die ganz normale College-Laufbahn auch durchlaufen.
Ja, das habe ich auch erst gesehen, dass er so die Wahl hatte, auch Highschool gespielt und alles. Ja. Und dann so die Wahl hatte, ob er jetzt Richtung Volleyball oder Richtung Basketball geht, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, genau, ich habe mit dem Bruder in meiner ersten Erstligasaison damals gespielt, 2007, 2008 oder sowas, bei den Hamburg Cowboys kam der. Und deswegen wusste man so ein bisschen, aber ich fand es auch krass, also wie viele Bilder vor der amerikanischen Flagge dann mit diesem Konterfei und mit diesen Gesichtern dann drauf da im Nachgang kursiert sind. Ich habe das bei den Amis wirklich mehr wahrgenommen als bei den Niederländern.
Ja, also da gab es auf jeden Fall auch so ein Video, was ich gesehen habe, wie ich sich gefreut habe. Und in der Sekunde, wo die verloren haben, hat Steven so einen Post gemacht auch. Und ja, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so richtig cool, aber dann, also wahrscheinlich würden sie es auch im Nachklapp sagen, okay, war nicht cool, aber da, wie du es sagst, da sieht man, was da für ein Druck auch drauf ist und was die da, in was für einer Situation die da einfach sind.
Ja.
Die da, egal wo sie sind, alles liegen lassen und diese Handy, du hast es ja nicht in der eigenen Hand einfach. Also
aber was
in dem Moment so.
Was hätten denn Brown Mewson machen müssen für einen Platz?
Ach, die hätten ins Halbfinale kommen müssen, mindestens. Und während Matthew und Steven, also sie hatten es schon so weit in der eigenen Hand, die haben ja am Ende auch einen Fünften gemacht. Wenn sie das gemacht hätten, war gar keine Chance mehr für Brown Mewson, das zu schaffen. Also am Ende schon in der eigenen Hand, aber wenn du es einfach dann da so ausgehändigt bekommst, ist natürlich noch besser. Auch die haben, glaube ich, in den letzten vier Elites jeweils einen Fünften gemacht. Also mindestens erreicht.
Ja.
Und haben sich, das ist ja Wahnsinn, was die Holländer für Punkte da jetzt gesammelt haben. Das erinnert so ein bisschen, also das ist, muss noch krasser gewesen sein, damals, als Mischa Obatzka nicht zu Olympia gefahren ist.
Damals, ja.
Naja, man kann das nachhören, ich glaube, die Folge heißt sogar Top 10 und nicht Olympia, die einfach in der Top 10 dann war. Und die Holländer sind jetzt knapp dahinter und haben ja einfach auch krass gepunktet. Und das spricht einfach dafür, was die für eine Trainingsgruppe sind, aber das wollen wir uns gleich nochmal so ein bisschen angucken. Fuchs, und zwar im Vergleich zu dem, was wir damals so getippt hatten, vielleicht. Also, ich weiß nicht, ich habe dir das vorhin nochmal rübergeschickt, was wir da so eingeloggt hatten. Und zwar am 1. Februar 23, das war vor den ersten Turnieren dieser Olympia-Quali, die ging jetzt ja knapp anderthalb Jahre. Theoretisch vom 1.1.23 bis jetzt zu diesem 9. Juli. Und jetzt ist alles fix. Jetzt haben sich 17 Teams über die Weltrangliste oder die Olympia, die besten 12 Ergebnisse aus diesem Zeitraum qualifiziert, plus das eine Team, was eben die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und da können wir uns jetzt mal gucken, wo wir uns einfach vielleicht komplett vertan haben. Und wo es soweit gestimmt hat. Also natürlich, Weltmeister haben wir beide nicht getroffen.
Das stimmt.
Ich bin mir gar nicht sicher über deinen, du hast damals für Brandy und Melissa.
Achso, ich dachte, wir machen die Männer erstmal.
Achso, können wir auch.
wenn wir gerade schon bei den Männern waren, aber bei den
Frauen. Haben wir auch nicht getroffen.
Nee, da haben wir auch nicht getroffen, genau. Aber bei den Frauen gibt es da vielleicht noch ein paar andere Sachen auch zu besprechen. Aber
dann gehen wir auf die Männer.
Ja, also da muss ich sagen, wenn ich mir so meine Aufstellung so anschaue, dann lag ich auf jeden Fall bei den Brasilianern echt daneben. Also ich fand damals Renato und Vitor Felipe, die hatten wirklich einen guten Lauf irgendwie zu dem Zeitpunkt, haben sich eine gute Ausgangsposition gebracht. War natürlich auch nominell kein Blockspieler dann mit dabei, aber die fand ich zu dem Zeitpunkt spielstärker. Und da muss ich auch echt mal eine Lanze brechen, dass das Evandro und Arthur echt, dass der Evandro Volleyball spielen kann, das hatte man ja auch schon vorher gesehen, da war ja auch nicht umsonst Weltmeister und hat Grand Slams gewonnen schon vorher und sowas, ne? Also, dass der ein richtig guter Spieler ist, auch auf beiden Positionen, ja, lustigerweise, ne? Weil ja. Weltmeister ist ja als Abwehrspieler geworden damals. Ja. Das ist auch so witzig. Aber dass der Arthur da so das Level spielen kann und mich jetzt auch in den letzten 3-4 Turnieren echt begeistert hat, muss ich sagen. Also der hat wirklich einen richtig soliden Stiefel gespielt und auch so von der Spielanlage mal was anderes als so ein typischer Spieler auf der Position 4, ne? Also was für Winkel der da schlägt und wie er anläuft und sowas. Das ist schon, ich fand's auch mal geil im Kommentar dann jetzt gerade im letzten, also in Ostra war so dieses Wort fearless viel oft, also so viel oft, also das heißt so ohne Angst und mit einer richtig breiten Brust, das fand ich echt cool, also da habe ich mich auf jeden Fall schön in den Nesseln gesetzt. Ja,
die hatten auch einfach Ups und Downs, ne, also am Anfang lief es auch bei denen nicht so richtig, aber die haben die haben, glaube ich, jetzt 24 Ergebnisse gemacht, einfach wahnsinnig gebuckelt die ganze Zeit, haben noch brasilianische Tour irgendwie gespielt.
Wollte ich gerade sagen, ja, das vergisst man bei den Brasilianern immer, dass sie noch eine richtig krasse Tour zu Hause spielen. Ja.
Die spielen die ganze Zeit noch und haben sich da einfach eingekämpft, ey, und ich hatte tatsächlich auch Renato und Vitor Felipe da eher in die olympischen Plätze gesetzt. Wo sind die jetzt gelandet?
Boah, echt.
Und sogar noch hinter Pedro.
Pedro
Guto. Und Guto.
Genau. Pedro Guto hatten wir damals ja gar nicht auf dem Schirm, so, ne? Also die waren zu dem Zeitpunkt noch kein Team. Und das war nämlich auch das Ding, dass Evandro und Arthur auch noch nicht so lange, also dass diese Konstellation noch nicht so lange stand, ne? Also das war auch nicht so klar. Aber cool zu sehen, dass so ein Projekt dann hinhaut und die sich dann dafür, gefunden haben und viel gearbeitet haben und ist nice, also schön zu sehen, haben sich einfach auch zu einem Team entwickelt, was einfach, ich habe da irgendwelche Zahlen gehört, Evandro schlägt in einem Turnier irgendwie 37 Asse. 36 oder 37 Asse. Asse. Und dann kam das so der Vergleich, das war nicht das Spiel, das hatten sie in Ostrava, hatten sie gegen Moosorum gespielt, auf dem Center Court, hatten das dann auch gewonnen. Und dann kam dann der Vergleich zu Christian Sorum. Ja, das schlägt Christian Sorum in der Saison nicht, so nach dem Motto. So, nee,
aber das war halt in der Karriere 36, wahrscheinlich. Ja.
das fand ich echt einen richtig beeindruckenden Wert. Und wenn du siehst, wie der zum Aufschlag geht, dann ist das einfach richtig krass. Und da habe ich mir auch überlegt, wie schlau ist das, den Aufschlagrhythmus versuchen durch eine Auszeit zu brechen. Das ist vielleicht auch mal eine Frage in die Runde von Leuten, die da mehr Spiele gesehen haben oder da auch eine Meinung zu haben. Aber man sagt ja im Volleyball, Beachvolleyball ist so der Aufschlag eigentlich die einzige Technik, die du fernab von irgendwelchen vorhergegangenen Ballkontakten halt anwenden kannst. Das heißt, maximale Kontrolle eigentlich von dir selbst halt hast. Und wenn das so eine Stärke von dir ist und du so auf diese Stärke baust, dann wirst du das ja auch relativ häufig trainieren und dann wirst du auch die Situation trainieren, wie es ist, nach einer Auszeit oder nach einer Pause wieder an den Ball zu gehen und den ersten Aufschlag halt mit Mach 100 darüber zu fackeln, so. Und deswegen hätte ich vielleicht eher teilweise auf diesen Faktor Ermüdung gesetzt. Vielleicht wurde das auch mal probiert und es hat einfach auch nicht funktioniert, so, ne? Aber da hätte ich wahrscheinlich eher auf diesen Faktor Ermüdung gesetzt und dann gehofft, dass er das Ding mal irgendwann verbrät. Aber das war doch auch so krank ich glaube, das war auch WM-Finale 2017 in Österreich, wo er Doppler Horst die Silver Boys da komplett zerschossen hat aus dem Aufschlag raus. Ne? Also dass der das kann, das ist ja seit, ich weiß nicht, wie oft, der 6-mal.
Das ist immer Best-Server.
Sowieso.
Man hat ihn dann auch immer schnell darauf reduziert.
Ja.
Irgendwie. Und das kam jetzt eben raus, dass der auch dann doch noch ein paar andere Skills hat als Aufschlagen und das einfach mit in seinem Werkzeugkasten hat. Und dann wird es halt irgendwann fast schon unfair. Wenn er dann trifft und normales Spiel macht, dann
total
fallen da denn eben auch Moserum oder sonst wer. Ne? Also wir haben ja gefühlt einfach wirklich gegen jeden schon Spiele gewonnen. Ja. Und sind da zurecht einfach. Das ist krass. Und da kann auch immer alles passieren. Ich glaube, wenn man jetzt mal Richtung Olympia guckt, wollen wir jetzt eigentlich noch gar nicht, aber das so ein ganzes Turnier durchzuziehen, da so auf die Plunse zu hauen, von der Grundlinie, ist schwierig, glaube ich. Und das ist ja auch einfach, das ist auf der einen Seite eine gute Sache, was du gerade erzählt hast, denn das einzige Element, wo du unbeeinflusst vom Gegner was machen darfst im Beachvolleyball. Aber es ist auch ein Fluch gleichzeitig, weil du bist ja dann auch nur selber verantwortlich und schuld, wenn es halt nicht klappt. Und das so ein 24er-Turnier da durchzuhalten, was über 2 Wochen geht, ist happig, aber ja, also ist auf jeden Fall ein krasser Upside von diesem Team einfach.
Ja.
Schauen wir weiter. Also wir müssen nicht sagen, ne, unsere Skandinavier, Moserum natürlich jetzt ein bisschen zurückgeworfen, haben wir jetzt mal wieder gesehen in Ostrava, fand ich eigentlich ganz cool, was sie da gemacht haben irgendwie. Also
was gemacht,
spielen sich direkt wieder ins Halbfinale. Klar, man hat das Gefühl, Christian Sorum war irgendwie im Kraftraum zwischendurch, der wirkt spritzig, fast schon.
Ja.
Wirkte mal fit, hatte man das Gefühl, und spielen sich halt direkt wieder ins Halbfinale, werden dann Vierter am Ende, glaube ich, ne? Aber trotzdem sind die einfach am Start und können, man weiß einfach mal, die können alles reißen. Arman Helwig hatten wir auch, glaube ich, beide auf dem Zettel. Das war klar, dass die sich qualifizieren. Es ist Wahnsinn, dass man von, okay, Swedish Jumpset, alles neu, Instagram, Youngsters zu, muss man fast sagen, Favoriten auf den olympischen Titel sind mit den Stats, die jetzt gespielt wurden.
Ja.
Außer mal bei großen Turnieren, ne? Das hatte man vorher bei Moserum vor den letzten Olympischen Spielen auch, wo man meinte, okay, sie haben eigentlich alles gemacht, außer mal einen richtigen Titel gewonnen, einen richtig großen. Aber die Quote von Arman Helwig, wenn sie mal im Finale sind, zu gewinnen oder sich in Finale zu spielen, ist einfach unfassbar. Aber die hatten wir natürlich auch beide reingetippt. Die sind am Start. Ich glaube, Holland haben wir jetzt eben schon drüber geredet. Da hatten wir natürlich Ilmaz van de Velde nicht auf dem Zettel. Ich glaube, die waren damals auch noch gar kein Team. Da haben wir erstmal Brauer-Musen so hingesetzt und die hatten auch, das Sandcast immer vor, hatten eine 0-Chance, nicht sich zu qualifizieren, wenn man sich die Win, die Percentages und die Probabilities anguckt.
Ja.
Nicht sich zu qualifizieren war wirklich 0, und aber ich glaube, du hattest tatsächlich Bormans de Groot auch nicht.
Nee, die hattest du auf dem Schirm, die hatte
drauf.
Ich, ja. Genau. Die hatte ich nicht auf dem Schirm.
Die haben es jetzt geschafft, auch mit einem krassen Run am Ende. Ne? Also alle hatten die dann so, okay, die schaffen es jetzt, aber haben einfach ja bei jedem Turnier, was sie gespielt haben, oben mitgezockt und haben sich da dann einfach auf die 1 von den ach so starken Holländern katapultiert. Also die mussten ja richtig dann am Ende. Eigentlich dachte man, ja, wenn die jetzt so weiterspielen, da ihre 9. Plätze machen, reicht das schon. Hätte nicht gereicht. Die mussten ihre krassen Platzierungen machen, die sie dann gemacht haben. Und haben sich dann halt wirklich dann nochmal an die Spitze gesetzt.
Da fand ich es auch krass, dass das Spiel gegen Nils und Clemens, hast du das gesehen?
Wo sie die einmal komplett, also ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber wirklich komplett zur Verzweiflung gebracht haben, oder?
Es war schon richtig zur Verzweiflung gebracht und dann aber auch so mit so einer, ich weiß nicht, ob das, also die haben es auf jeden Fall Nils und Clemens spüren lassen, dass da in dem Moment gar nichts geht. Und Clemens war wirklich auch so unter dem Netz, dass er sich so ein, zwei Mal beschwert hat, so von wegen so, Alter, was freust du dich jetzt so rüber und sowas. Und die haben dann danach auch ein paar Worte ausgetauscht, glaube ich, und einmal zum Referee gegangen und der hat dann die Niederländer zurückgepfiffen, so, aber das war schon auch eine Demonstration und in dem Moment dann natürlich ein bisschen überheblich dann vielleicht auch, aber ja.
Da hatten auch einfach gefallen. Wahrscheinlich Dampf auf dem Kessel irgendwie, wollten auch nochmal beweisen, dass sie denn doch jetzt wirklich die Nummer 1 von den Niederländern sind.
Ja.
Und dass sie halt dann auch gegen so ein Top-Team, was ja dann einfach in der Rangliste auch vor denen steht noch, wie Nils und Clemens, dann einfach, ja, so eine Demonstration, du sagst es, da einfach einmal drüber fahren können. Aber ja, ist mir jetzt nicht so negativ irgendwie aufgefallen. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie viel du persönlich von denen mitbekommen hast, aber das sind einfach Ja, also ehrgeizig natürlich haben wir schon zu Genüge festgestellt.
Ja.
Aber einfach wahnsinnig nette Typen. Der Groot, Jorika, sogar so ein bisschen introvertiert, jetzt einfach ein bisschen so nerdig unterwegs. Und der Bohmanns einfach grundsolide, grundnett. Und da, ja, weiß ich nicht, auch Nils und Clemens, oder Clemens kann auch mal aufbrausend sein. Oder sowas.
Ja, also, das sind auch die Storys, die dann irgendwo cool sind zu beobachten. Ich will nicht so, ja. So glatt gebügelte Leute haben, die da einfach rausgehen. Das ist Sport, das ist Emotion weiterhin, und das gehört dann auch mit dazu. Und das natürlich, wenn man in der Situation ist, dass man mit, ja, nicht 10 hinten ist, aber mit 5, 6 hinten ist und man überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel bekommt, dass man dann sauer wird und dass man vielleicht auch mal so böse rüberguckt und sich ärgert und sich fragt, so, was macht er denn jetzt? Und der drüben merkt das natürlich auch so und weiß halt, okay, du machst hier heute halt einfach keinen Punkt mehr. Du bist für mich ein offenes Buch. Dann ist das natürlich auch so ein, ja, einfach eine verzweifelte Lage in dem Moment, so, ne?
Ja. Das ist Team Holland. Team Italien hatten wir, glaube ich, beide am Ende richtig, dass da das Lupo Rossi, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es damals begründet haben, aber richtig eingeschätzt, dass Carambola Rangieri und Nicolai Cottafava sich da durchsetzen werden.
Ja.
Ist ja auch so eingetreten. Lupo Rossi haben dann schon auch dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, irgendwann die Reißleine gezogen. Jetzt haben wir die ersten Posts gesehen, es wurde schon spekuliert, aber jetzt ist es klar, dass Daniele Lupo mit Ivan Zaitsev angreifen wird. Ich weiß nicht genau, inwieweit international jetzt, aber wie, oder was sie Bock haben, aber es sieht so aus wie so ein Projekt, wie, weiß ich nicht, was Laura jetzt mit Maggie und dann mit Luisa hatte, so ein, okay, ich hole mir einfach einen Hallen-Superstar und greife nochmal an, und das sehen wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Olympiazyklus, also da wird Italien nochmal aufgewühlt, aber am Ende haben Carambola Rangieri, haben die dieses Jahr überhaupt schon ein Turnier gespielt, ich habe sie noch nicht gesehen, gefühlt.
Carambola Rangieri?
Ja.
Die waren doch jetzt auch in Ostrava.
Ja, ich habe einfach kein einziges Spiel von denen gesehen, glaube ich, in 2024, aber dann aus zufälligen Gründen so.
Die waren auch in Espinho, waren die auch, meine ich.
Ja, mag auch sein. Ich habe nichts mitbekommen, haben im Podium auch, glaube ich, gar nichts, aber trotzdem absolut stabil sich reingespielt. Ja gut, an 15, ne? Also doch ein bisschen abgefallen.
Ist nicht so, ja, das war schon so, dass man da, ja, Angst haben, hört sich blöd an, aber dass man, dass sie sich, glaube ich, schon sehr gefreut haben über die Qualifikation, über die Weltrangliste.
Ja, weil am Anfang, also letztes Jahr dachte ich noch, Ende letzten Jahres, okay, die sind locked in, da waren sie immer in den Top 10.
Ja.
Aber da fehlten eben noch vielen Teams auch die 12 Ergebnisse, die dann noch dazu gepunktet haben.
Ja,
aber sie sind dabei.
Ja, genau, man muss dazu sagen, dass ich fand der Carambola irgendwie ganz gut auch transportiert, ne? Also das ist sehr fokussiert, was die gemacht haben, so. Die haben auf jeden Fall auch einen Weg gefunden, auf dem Court miteinander zu reden, scheinbar, dass da weniger Ausreißer nach unten waren. Die waren auch in Polen übrigens, haben die auch gespielt. Da, also in Stawia Blonki, da habe ich ein Spiel oder zumindest Ausschnitte gesehen. Und dass der Rangieri, dass der vernünftigen Block stellt und dass die kleine Kugel da hinten auch Bälle ausgraben kann und ein ganz verrücktes Handgelenk hat und dann noch mit seinen Skyballs da rumschießt, so, das ist ist ein Team, was da, es ist schön, dass die dabei sind, finde ich, auch vom Entertainment-Faktor und von dem, was die auch in der Spitze sicherlich spielen können, und ja, gehören da für mich auch eher hin als zum Beispiel Lupo Rossi.
Ja, und haben auch, also es ist auch einfach eine schöne Story, wurden da so ein bisschen abserviert, Adrian Carambola wurde so ein bisschen abserviert, und also, ja, hat sich Rossi geangelt, und hatte sowieso ja schon immer Schwierigkeiten mit dem italienischen Verband, Carambola, und wurde da, ja, abgestraft, und Rangieri war, glaube ich, auch nicht so beliebt beim Verband, und die haben sich auch gegenseitig nicht so geliebt und haben sich dann irgendwie zusammengetan, haben das Beste draus gemacht und fahren jetzt dahin, im Gegensatz zu den dann übergeförderten, und da, ja, Man munkelt, dass Lupo dann Rossi damals ganz viel Geld geboten hat, damit Caramula verlässt. Dann hat er das angenommen. Und irgendwie ist das dann das bessere Ende, dass das Team aus den beiden Outcasts da sich zu Olympia spielt. Und
das sind ja Rumors,
unterhaltsamer sind sie auf jeden Fall.
Die du hier spielst. Also da
alles ohne Gewehr, ne? Aber aber da wird schon irgendwas dran sein, ne? Und dass Adrian Caramula jetzt mit dem italienischen Verband nicht so richtig befreundet ist und dem sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt wurden, das ist also hinlänglich bekannt, zumindest da bei den Athleten. Das hat er auch, glaube ich, schon mal irgendwo öffentlich erzählt. Also deswegen, wie gesagt, dieses Outcast, dieses Outsider-Ding, dass sie das da machen und sich ja auf den Tod nicht leiden konnten am Ende ihrer ersten Partnerschaft.
Ja.
Und sie da auch alle sie nicht leiden konnten. Also dir war es, glaube ich, nicht so das beliebteste Team auf der Tour damals. Das war ja wahrscheinlich sogar noch zu deinen Zeiten, oder?
Ja, gegen die haben wir auch noch gespielt, genau.
Ja, also haben sich da auf dem Court auch ja nicht so mit Ruhm bekleckert irgendwie und auch teilweise angekeift. Und jetzt haben sie wieder irgendwie das geschafft, eine harmonische Partnerschaft zu finden und sich zu Olympia zu spielen. Ich glaube, das ist sehr cool. Bedeutet denen wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel. Das ist schon krass. Wir schauen weiter. Zum Beispiel, ich habe mich natürlich vertan, da haben wir neulich schon drüber geredet, bei den Esten, bei Novak Tisa.
Das hatte ich aber auch drauf.
Ja. Die waren einfach damals absolut auf der Höhe, haben da Turniere gewonnen, haben gegen die Großen gewonnen, haben sich da reingespielt, hatten unfassbaren Spielwitz und die Voraussetzungen einfach und mit irgendeiner längeren Verletzungspause haben sie nie wieder in den Tritt gefunden, aber wir haben das neulich schon mal im Rahmen von vom Nations Cup abgehandelt, glaube ich.
Ja.
Dass das natürlich schade ist, die sind auch grundsympathisch, die Jungs, die sind jetzt auch, haben auch die Chance mit dem Nations Cup irgendwie vertan und können vielleicht das nächste Mal, die werden uns bestimmt noch Spaß machen auf der World Tour, kann mir gut vorstellen, wenn sie noch Lust haben weiterzumachen, dann sind das coole Jungs, aber haben es jetzt nicht gepackt.
Die spielen auch in der Konstellation nicht weiter, oder? So hatte ich die Instagram-Post von denen interpretiert.
Ich kann kein Estisch, nee, aber ich habe es auch nicht gelesen, weiß ich nicht.
Also ich meine, dass die in der Konstellation nicht weitermachen.
Na krass.
Ja.
Ich muss dann bei mir sagen, ich habe mich jetzt, was die restlichen Plätze, gut, Herrera Gavira hatten wir beide.
Ja.
Ist trotzdem krass, dass sie es geschafft haben.
Total.
Und zwar mit einfach Power Volleyball haben auch, glaube ich, über 24 Ergebnisse gemacht und sich da reingezockt. Weiß ich, wie vielte Mal.
Sind auch das hatte ich neulich auch auch gelesen. Also der Herrera ist der erste Spieler, der, glaube ich, alle Olympischen Spiele, ich glaube, der fast alle Olympischen Spiele mitgemacht hat. Nee, ich glaube, der kam in Athen. Der kam in Athen 2004 und seit 2004 ist er dabei, ist aber der einzige Spieler, der so viele Olympische Spiele miterlebt hat. Also 2000 war er noch nicht am Start, aber 2004 war er dann am Start, hat er damals auch Silber geholt im Finale gegen Ricardo Emanuel und ist jetzt einfach seine, ich glaube, die vierte Teilnahme als Team sogar. Da bin ich mir das nicht ganz sicher, aber
Legendenstatus haben sie sicher da dafür und mit diesem Volleyball, den sie da spielen, einfach geil, sind immer gefährlich die ganze Zeit, mussten ja auch durch jede Quali, ne? Das war echt nicht einfach. Also da standen bei den Elite 16 die ganze Zeit in der Quali, sind da überall hingefahren, haben die sich da immer wieder reingespielt. Also
von Paulo Herrera Paulo Herrera hat ja auch noch eine Knieverletzung. Weiß nicht, das war auch vor der Olympia-Quali, da war es echt auch noch auf der Kippe, ne? Und in dem Alter dann noch so zu regenerieren und da siehst du einfach auch, dass da wahrscheinlich die letzten anderthalb Jahre oder letzten zwei Jahre nach dieser OP da alles reingesetzt worden ist, dass man wieder gesund werden kann.
Krass,
ey. Das ist richtig cool.
Sind auch dann damit aber das einzige Team dieses Mal, was keinen festen Blocker hat, was sich da hybrid abwechselt. Sonst hatte man da ja noch Samalovs Medins, die dann da noch rumgetanzt haben. Aber das sind jetzt die einzigen, der Trend geht dann doch zum Blockspieler. Bei mir auf der Liste muss man sagen, gut, Elas Wickler hatten wir auch drin. Sicher, dass die sich qualifizieren. War damals Partain Benish, war einfach noch kein Case, ne? Auch bei uns auf der Bühne, wenn man die LVP nicht so verfolgt, um da einzusteigen.
Ich weiß gar nicht, ob die zusammengespielt haben.
Ja, weiß ich auch nicht.
Also, weil ich weiß, dass der Banish auch in der Corona-Zeit und sowas hatte ich den dann das erste Mal gesehen, dass er auch mal ein Turnier mit Dahlhauser gespielt hat und so, dass sie sich da auch im Block abgewechselt haben, da auch gute Ergebnisse gemacht haben. Da kam der so für mich ein bisschen auf die Bildfläche, aber den Partain hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, ist krass. Also sieht auch immer noch ein bisschen, ich habe natürlich auch das Spiel gegen Nils und Clemens gesehen und dann irgendwie ein Spiel vom Center Court habe ich noch gesehen von den beiden. Sieht so echt, ja, anders aus. Es ist anderer Volleyball, den die spielen, ne? Also sieht irgendwie ein bisschen weicher aus. Irgendwie, ja, also wie gesagt, also das sieht auf den ersten Blick gar nicht so athletisch aus, wie es vielleicht dann ist, wenn man da neben denen steht. So, das ist vielleicht noch wieder was anderes. Aber ja, ganz anderer Style. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Bei Team Amerika lag ich einfach komplett daneben, muss ich auch sagen. Da hatte ich gedacht, dass da von Shark Bourne auf jeden Fall mehr kommt. Und genau, ich hatte Crab Sander noch dick mit auf dem Schirm, weil ich diese vom Potenzial her.
Ja, komplett ins Klo gegriffen bei.
Ja, genau. Fand ich halt richtig nice. Dann hatten wir aber auch schon mal irgendwann gesagt, okay, vielleicht haben die sich jetzt so ein bisschen da reingespielt, warm gemacht und ja, nehmen dann den nächsten Zyklus mit. In Amerika darf man ja auch ein bisschen länger dann am Strand spielen, wenn der Erfolg einem recht gibt. Und da bin ich gespannt, was da das nächste Projekt ist, weil ich sag mal, intern haben sie sich jetzt auf jeden Fall auch wieder durchgesetzt, Crab Sanders, also auf der AVP, spielen dann ein ganz geiles Ligasystem nachher hinten raus. Bin ich auch gespannt, was es wird, aber auf jeden Fall für Olympia lag ich da auf jeden Fall richtig daneben.
Ja, ich hatte gar kein USA-Team mit drin. Das stimmt natürlich auch absolut vorne nicht. Aber da hat sich dann wirklich noch einiges getan von dem Zeitpunkt, wo wir getippt haben. Patain Banish, gerade mal geguckt, oder die haben im Oktober 22 dann zusammen gespielt, drei Challenger, aber vorher eben nix. Und das will ich uns gar nicht will ich sagen, okay, das hätte man auch nicht so ahnen können.
Ja.
Aber da lagen wir trotzdem einmal komplett daneben. Und ja, ich lag auch mit Grimald daneben, komplett. Was heißt komplett? Ganz knapp.
Die hatte ich auch bei mir drauf.
Und meine letzten drei Tipps sind wirklich auch komplett daneben, wirklich. Also die waren jetzt alle nicht super weit weg, aber Krug und Tirat haben das wirklich gar nicht geschafft. Samalovs Medins haben die Saison nicht mal zusammen gespielt. Und Krattiger Brea. Also sind alle in den Top 30, aber trotzdem dann, gerade Gabriel Top 40, die haben sich auch wirklich nicht so gut angestellt und da einmal komplett daneben gelegen. Aber Höllhorst zum Beispiel, hätte man auch, also wenn man das getippt hätte und drauf gewettet hätte, dass die es zu Olympia schaffen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, da wärst du jetzt reich.
Ja.
Also die Odds waren extrem, extremst dagegen. Das also stimmt. Da war gerade bei uns in Schleswig-Holstein ist ja Stefan Hömberg Landestrainer, der lange, lange Zeit Nachwuchs-Bundestrainer, wenn man so nennen kann, glaube ich, in Österreich war. Und der konnte es nicht fassen. Der meinte also, dass Hurley zu Olympia kommt, das hätte er sich im Leben nicht träumen lassen irgendwie. Hat ihn da lange begleitet in der Ausbildung so und das konnte es nicht glauben.
Ja. Richtig cool zu sehen, ne? Ich hatte noch McHugh Burnett, hatte ich noch auf der Liste.
Ja, da ist ein anderes australisches Team mit Hodges Schubert.
Genau.
Im Rennen. Und McHugh Burnett, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch trotzdem noch zu Olympia fahren. Und dann über den Continental Cup, den asiatischen, das schaffen. Das kann gut sein.
Hattest du Perisic Schweiner schon genannt?
Ich hatte die, ja. Wir haben noch nicht drüber geredet, aber wir haben die beide auf dem Zettel gehabt.
Ja, genau, wir hatten die beide auf dem Zettel. Natürlich jetzt als Weltmeister da anreisen, ist natürlich nochmal eine andere Situation. Richtig, richtig cool, dass die es da in Mexiko gemacht haben, ne? Also, und ja, glaube ich, haben auch immer wieder gezeigt, dass sie sehr, sehr gut spielen können. Für manche ist ja der Abwehrspieler auch einer der besten Abwehrspieler der Welt auf jeden Fall. Dass er da wirklich viel, viel kann. Mir ist er immer so ein bisschen unauffällig gewesen, aber ja, es stehen zu Recht da und als Weltmeister, ja.
Irgendwas muss er wohl gut machen, weil er auch David Schweiner bei der Weltmeisterschaft größtenteils Sideout gespielt hat.
Ja.
Und nicht der untergroße, irgendwie eigentlich unauffällig aussehend spielende André Perosic. Aber es scheint eklig zu sein, als Team, das dagegen steht.
Ja.
Aber was die auch gezeigt haben, finde ich, ist, dass du mit einem Breakout-Turnier, also da, das macht es mir auch schwer, so Olympia zu tippen oder sowas, weil die beiden einfach, natürlich sind die super gut und haben auch danach bei den Turnieren gut performt, aber das hätte man nun vorher auch nicht, wir haben es beide auch nicht getippt bei der Weltmeisterschaft. Die haben einfach ein überragendes Turnier gespielt, wo die unschlagbar waren gefühlt. Also die haben es einfach so krass gut gemacht. Gut, du hast Mosorum getippt, Weltmeister. Ich habe Brylosiak. Brylosiak waren auf jeden Fall im Halbfinale, ne? Und Mosorum Viertelfinale aus, kann das sein?
Gegen Schweden.
Aber was? Ist ja auch alles nicht weit entfernt. Ja, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber du brauchst einfach ein krasses Turnier, du brauchst eine krasse Performance, um diesen Titel zu gewinnen. Das ist einfach so. Diese Turniere sind so lang und Perosic Schweiner haben damals einfach so krass abgeliefert und waren unschlagbar. Und das kann halt Olympia bei so vielen von diesen Teams passieren. Das finde ich so krass. Also das kann, wenn du da siehst, wie manche Teams performen können und wie die, wir haben vorhin über Evandro geredet, ne, wenn der seine Aufschläge trifft, egal welchem K.O.-Spiel, dann sieht es für viele Teams da richtig mies aus. Ne? Also, was sollst du da dagegen setzen? Oder auch wenn Clemens und Nils ihre Aufschläge treffen mit ihrem Aufschlagdruck, den sie da erzeugen können. Oder wenn André im Block mal ein Spiel hat oder auch Anders Mohl dann in den K.O.-Spielen einfach mal irgendwie angeknipst sind, dann geht da einfach alles in jede Richtung. Das macht so schwer, finde ich, da irgendwelche Prognosen abzugeben.
Das ist ja so schön, jetzt von außen zu sehen, dass man so, das spitzt sich zu, das Level wird irgendwie klarer, man hat jetzt die Teams, die da, also von denen man wirklich Top-Leistung dann erwarten kann, wenn sie dem Druck irgendwo standhalten, so, und das ist natürlich dann einfach richtig geil, das ist ein Genuss, so nachher da zuzuschauen und man kennt sich gut, die Spiele werden gut gescoutet sein, so, du wirst dann auch taktisch irgendwie dich anpassen müssen. Man wird versuchen, dich in schwere, das versucht man natürlich immer, aber man wird dich vermehrt in schwierige Situationen bringen, aus denen du dich irgendwo rausarbeiten musst als Sideout-Spieler, oder man weiß, welche Schläge du wann spielst und sowas. Und das ist dann geil zu sehen, wie die Spieler und Spielerinnen auf dem Feld dann auch dann da dagegen agieren und
alle werden dann fit sein auch, ne? Also die sind alle top krafttrainingsmäßig auf der Höhe, alle Trainingssteuerung spitzt sich genau dahin zu. Jetzt haben die alle, sind die alle durch, jetzt können die sich genau auf diesen einen Höhepunkt konzentrieren.
Ja.
Würdest du sagen, Mosorum haben jetzt einen Nachteil gegenüber den anderen Teams, weil sie sich nicht auf diesem Level noch messen konnten, jetzt dieses Jahr so viel? Ich glaube, körperlich wird anders schon. Der ist zurück, denn der ist belastbar, das ist das, ja, aber die haben die Wettkampfherde, die anderen sich da um die Ohren gehauen haben, nicht. Vielleicht haben sie sogar einen Vorteil dadurch, dass die irgendwelche neuen Sachen einstudieren konnten jetzt. Die mussten sich ja gar nicht präsentieren und alle anderen haben zigmal gegeneinander gespielt und wissen, was geht, was nicht. Und du hast gerade Scouting angesprochen, das ist auch echt ein Faktor. Aber willst du sagen, dass sie dadurch jetzt irgendwie einen Nachteil den anderen gegenüber haben?
Boah, ich glaube einfach, das ist so ein wirklich, also einfach ein Überteam und Anders Mohl ist einfach auch einer der besten Blockspieler, die Beachvolleyball wahrscheinlich gesehen hat. Also das, da gibt's glaube ich keine zwei Meinungen, und dass der wieder jetzt auch angedeutet hat, auf was für einem Level der spielen kann nach so einer Pause. Das ist ja Wahnsinn. Also da, gegen wen war das? War das nicht sogar gegen die Niederländer, wo er da in einem Spiel, in einem Satz irgendwie einen 14-4 Run hinlegt mit, was weiß ich, 7-8 Blocks, und also, tut mir leid, also denen ist immer alles zuzutrauen, glaube ich. Für die könnte wirklich eher auch so diese Tatsache, dass sie vielleicht nochmal eine andere athletische Grundlage legen konnten jetzt in der Zeit. Vielleicht hilft das denen sogar. Man hat schon gemerkt, dass anders im ersten Spiel oder gegen Evandro und Arthur so den Rhythmus wiederfinden musste, ne? Also dass der hat gepumpt, der sauft, der hat sich oft fallen lassen, saß oft im Sand. Das kennt man so von ihm jetzt nicht unbedingt in der ersten Runde. Aber genau, hat das, glaube ich, im Turnier dann ganz gut hinbekommen. Und du siehst auch einfach, das finde ich bei denen auch so faszinierend, diese Spielfreude. Und also wenn du die siehst, dann sind das einfach irgendwie so nette Typen, die dann so einfach sich tierisch drüber freuen, dass sie im Halbfinale sind, dass alles so gut hinhaut. Und das ist irgendwie total schön zu sehen, dass das da so natürlich passiert und gefühlt ohne diesen Druck, den man ja eigentlich verspüren könnte, wenn man so erfolgreich ist. Weil das ist ja immer, wenn du ganz oben bist, dann bist du, oder dann wollen die alle anderen nicht runterstoßen. Und damit so umzugehen, das ist irgendwie schon sehr sympathisch. Und glaube aber auch, wie gesagt, dass auch diese körperliche Regeneration, die sie jetzt hatten, weil Christian Zorum hatte ja auch schon immer zu kämpfen, auch Ende letzter Saison mit ein paar Blessuren. Vielleicht konnten sie die bearbeiten und da dann topfit jetzt in die direkte Vorbereitung auf die Olympischen Spiele starten.
Hast du den Instagram-Content von denen gesehen, wo Karamol ankommt zu dem Team und quasi eine Ansprache hält, sagt, Jungs, denkt nochmal dran, wir wollen hier alle ärgern, wir wollen Spaß haben, wir wollen nichts anderes wollen wir.
Ja.
Aber da steht ja sogar, we wanna have fucking fun. Ja. Und so. Fand ich auch cool, das zu sehen, wie das natürlich, was die Jungs machen, nicht von ungefähr kommt, sondern da ja auch reingegeben mit wird vom ganzen Team, meistens sind ja auch irgendwie verwandt.
Ja.
Oder entfernt verwandt, aber vom ganzen Team irgendwie mitgetragen wird. Und man sieht es auf dem Feld, wie du sagst, ne? Irgendwie auch in jedem Spiel sind irgendwelche verspielten Sachen dabei, die dann auch mal nicht klappen. Ne? Wenn es dann nicht klappt, dann freuen sie sich trotzdem irgendwie, dass sie es ausprobiert haben und gehen da aufs Feld, kommen dann wieder Elite-16, das krasseste besetzte Elite-16 in diesem Jahr und werden, kommen ins Halbfinale.
Ja.
Nach so einer Verletzung. Das musst du erstmal hinbekommen. Es macht einfach Lust.
Total.
Den beiden weiter zu. Es war wirklich eigentlich an diesem Turnier, nachdem die Quali-Runden durch waren, war das Einzige, was ich mir wirklich angucken wollte. Oder wo ich so wirklich war, okay, diese Spiele will ich jetzt gucken, weil ich einfach sehen wollte, wo die stehen und was sie machen. Wie die jetzt wiederkommen. Und das war einfach auch nice. Außer jetzt, gut, Nils und Clemens guckt man sich immer gerne an, ne?
Ja.
Oder wenn es gerade passt, guckt man sich da auch alles andere gerne an, aber das zieht schon irgendwie einfach, was die beiden machen.
Ja, total. Und ich muss sagen, auch die Schweden, Arman Helwig, haben mich echt wieder angetan. Natürlich haben die ja auch, haben die gegen Clemens und Nils gespielt?
Ja.
Ja, in der Gruppe, ne? Ja, in der Gruppe, zweites Spiel. Das, natürlich war das dann ein doppelter Grund, das Ding zu sehen, das Spiel zu sehen, aber war ist beeindruckend, was die spielen und wie solide die sind. Und ja, ist echt, echt cool. Da kann man sich auf jeden Fall auf gute Spiele freuen, auf der größten Sportbühne, die es gibt in Paris.
Ja, es ist krass, was die Parallelen so aufzeigen. Ne? Also vor ein paar Jahren, Mosorum hat einen Rekordtitel, Europameister hintereinander gewonnen, haben aber dann oder haben World Tour Final gewonnen, haben jedes Turnier gewonnen, aber dem fehlt der große Titel, weil sie eben immer da bei den großen Turnieren irgendwo gescheitert sind. Und das Gleiche gilt jetzt irgendwie für Arman Helwig gerade, dass sie dann bei der Weltmeisterschaft bei der letzten, ja, dann einfach irgendwann der Kopf anging und man gemerkt hat, dass da der Druck gewachsen ist. So rum haben es denn geschafft, die großen Titel zu gewinnen. Und ich bin gespannt, wie die Dominanz denn halt bei so einem Turnier dann aussieht oder ob die dann auch den der Zahn gezogen werden kann oder ob dann nochmal der Kopf angeht. Also.
Ja, da kann man auf jeden Fall dann auch nachher nochmal drauf schauen. Aber so, also die sind ja nochmal 5 Jahre jünger als Mosorum zu dem Zeitpunkt waren.
Ja.
Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Die sind ja jetzt immer noch Anfang 20, also oder 23, 24, 25, irgendwie so. Also sind ja immer noch sehr junge Beachvolleyballer. Und wenn es nicht Olympia dieses Jahr ist, dann haben sie immer noch mal 4 Jahre Zeit. Und dann wird es spannend zu sein, wie die ihr Spiel weiterentwickeln, wie lange sie dieses kräftezehrende Spiel so durchziehen können mit der Dynamik. Und das wird dann interessant sein. Wir kommen eine nächste Generation, ja. Swedish Jumpsetters nach. Das ist so ein Spielstil, den die Schweden jetzt pflegen werden. Und da vielleicht dann irgendwann werden die Alten sein, bringen sie ein neues Talent mit hoch, ziehen sie das mit hoch oder bleiben sie ewig als Team so zusammen und machen nächste Herrera-Gavira-Aktion und stellen den Rekord auf oder so. Das ist auf jeden Fall vielversprechend, ne?
Ist ja eigentlich krass, ne? Also es wäre mal super spannend. Es ist ja total neu eigentlich, dass du jetzt eigentlich schon weißt, okay, so eigentlich werden wir die, sobald jetzt nicht einer Karriereende macht, wir werden die eigentlich nur zusammen sehen. Das, also habe ich jetzt so im Gefühl, denkt man sich jetzt so, dass natürlich spielen die mal mit wem anders, aber das bleibt einfach dieses Team, weil das so charakteristisch ist und die so eine DNA zusammen haben einfach.
Ja.
Und sonst vorher oder auch früher in deiner Zeit, es war ja einfach so, da ist jeder erstmal ein Einzelspieler und da wird einfach ganz oft neu gemischt. Und je nachdem, also ob es passt oder ob das erfolgreich ist oder was so die Umstände sind, wird die ganze Zeit neu gemischt. Und das sind ja wirklich so Teams, die so auf die Bühne gekommen sind und da jetzt erstmal sind. Vielleicht ähnlich wie damals Kantor Lojiak oder so, die einfach Ewigkeiten dann zusammen untrennbar waren. Aber eigentlich ist es ja die absolute Ausnahme.
Ja, und man muss natürlich dazu sagen, Norwegen ist jetzt ein auch relativ kleines Land nochmal. Da sind die ganzen, also die Auswahl ist nicht so groß und ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann vielleicht mal Mol Mol sieht oder sowas, ne? Also
ja, klar.
Das könnte auch so ein Projekt sein, was mal interessant sein könnte, wenn Christian und
Anders Adrian sagen. Adrian jetzt, oder?
Ja.
Mit dem kleinen Mol,
ja.
Der jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob sie gewonnen haben, aber in der U22 EM
Zweiter geworden,
im Finale war, ja, mit Evan oder Evan, mit dem habe ich so ein internes Schulturnier gespielt.
Lustig.
Und gegen Anders und Matthias Berns, nee, nicht Matthias Berns, sondern Jedmund Berns, dem Trainer, verloren. Witzig. Aber die durften nicht springen. Wir aber schon. Ich habe mit Evan gespielt und wir haben trotzdem verloren. Knapp, aber trotzdem verloren. Durften nur im Aufschlag springen.
Witzig.
Ja, Katastrophe. Wir wollen es nicht unerwähnt lassen. Die Teams, heute Schubert haben wir schon gesagt, aber Alayo Diaz und Hoel Horst auch qualifiziert. Also ja. Alayo Diaz, da haben wir schon oft genug drüber geredet. Wir müssen uns ein bisschen kurz fassen. Aber das wirklich lustigste Team von der körperlichen Verfassung, was man sich angucken kann, die Spinne in der Abwehr.
Ja.
Wie du ihn nennst. Und der Mann, der so breit wie groß ist, vorne im Block dann. Es ist einfach eigentlich eine Karikatur, wie dieses Team aufgebaut ist, aber die scheinbar unfassbar gut Beachvolleyball spielen können.
Richtig cool.
Weil sie sich jetzt gerade für Olympia qualifiziert haben.
Ja.
Unfassbar. Spaß machen, werden auch bei Olympia wieder alles reinlegen. Aber das sind so Teams, die natürlich mit dieser Qualifikation jetzt einfach ihr Ziel erreicht haben und von dem wir jetzt wahrscheinlich nichts Großes erwarten können, was die Titel bei Olympia angeht, aber für die freut uns das natürlich trotzdem.
Ich spreche dich dann Mitte August nochmal drauf an.
Ja. Und Alayo Diaz gegen Mosorum im Viertelfinale.
Genau.
Die Spinne dahinter ist ausgegeben, die Shots von Christian einfach mit hinlegen abläuft. Und genau, Ahmed Scherifs haben es natürlich auch noch geschafft, nach so einem kleinen Stotterstart da irgendwie oder zwischendurch, wo sie jetzt nicht auf dem Level waren, die haben Bronze gewonnen letztes Mal Olympia, ne?
Ja.
Also mit denen ist immer zu rechnen irgendwie. Und das ist cool. Und wir haben über Polen auch noch nicht gesprochen. Ich hatte die zum Beispiel, glaube ich, als Weltmeister mit drin. Und diese haben sich aber auch relativ locker qualifiziert, Prolojak, und sind dabei. Dann lass uns doch über die Frauen sprechen, bevor wir uns hier in den Männern verlieren.
Sehr gerne.
Die genauen Tipps und Prognosen für Olympia können wir ja dann anstellen, wenn es soweit ist.
Sollten wir nicht heute machen, ja.
Ach, das sind
wir noch Tage.
Ja. da haben wir uns fast schon verrannt bei den Männern. Wir gucken uns die Frauen an, wer sich da qualifiziert hat. Natürlich war das bezeichnend, das Duell sein musste, in Borger Ettlinger gegen Ludwig Lippmann schon in der ersten Quali-Runde.
Das war wirklich, also du hättest dieses Drehbuch nicht spannender schreiben können, so, ne? Also,
Borger Ettlinger hätten eigentlich nochmal gewinnen müssen und sich dann irgendwie nochmal, weiß ich nicht, verdribbeln am Ende oder so. Weil sie haben es ja wirklich, Ludwig Lippmann hatten es ja eigentlich auch schon in der eigenen Hand eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher. dann in Polen, eine Woche vorher, ne? Irgendwie dann noch die Runde zu gewinnen oder beide könnten da noch punkten können, haben es dann nicht gemacht und dann spielen sie eben gegeneinander, auch durch die diversen Absagen halt auch erst, sind sie dann da in dem Spiel gegeneinander und dann natürlich eigentlich das klärende Ende, dass dann Ludwig Lippmann das direkte Duell gewinnen, damit sicher weiter sind und dann damit rechtfertigen auch, dass sie diesen Platz einnehmen, den Länderplatz dann vor Borger Ittlinger kriegen. Aber wer hätte gedacht, dass das so knapp wird? Ich habe den zweiten Satz gesehen.
Okay. Zweiter Satz war ja auch schon ein bisschen kribbelig, sag ich mal. Dieser eine Ball, wo Carla und Sandra sich relativ sicher sind, dass Luisa Tusch ist im Block. Ja.
Schiedsrichter nicht gesehen. Dann auch ja auch mit Führung am Ende, ne? Also dann noch Annahmefehler direkter und dann die Sideouts da liegen lassen. Also schon noch auf jeden Fall die Chance für den Tiebreak war bei Borger Ettlinger auf jeden Fall auf der eigenen Kelle.
Ich hatte es auch echt erwartet, weil das auch so der Satz sich so entwickelte, dass das echt so bei Mittelsatz ist zwei Breaks vorne und das sieht dann schon mal mit bei eigenem Aufschlag mit drei Punkten vorne, sieht dann schon mal nach einer komfortablen Führung aus, aber ja, krass.
Ja, also dann aber wirklich, es war so ein Keks, damit ging es dann los, dass es ein bisschen unsicher wurde. Ich glaube, den verbaggert dann Sandra so ein bisschen nach rechts weg und damit ging das dann los und dann auf einmal ist das Spiel vorbei, ne? Auf einmal ist da das Ende. Carla und Sandra haben gefightet bis zum Ende, haben sich da echt reingekämpft, sind theoretisch in den Punkten und dann halt eben nur Team 3 für Deutschland und fahren dann nicht. Aber größten Respekt für das Rennen, was die hingelegt haben, wie sie sich verbessert haben unter Fifi, ist schon krass einfach. Und da muss man Respekt zollen. Man muss natürlich sagen, wir beide haben uns komplett vergriffen in den Tipps. Also Müller-Tillmann natürlich beide irgendwie auf dem Zettel gehabt, dass die beiden da die Olympia-Quali schaffen werden. Haben es dann auch am Ende komfortabel gemacht. War gar nicht so klar Anfang des Jahres. Aber dann beide mit Schneider-Sude in den Tipps. Was ja auch schon jetzt, also kann man sich kaum noch daran erinnern, dass die beiden da zusammen gespielt haben. So früh haben die sich getrennt.
Ja.
Und das Rennen aufgegeben. Oder was heißt
das? Man hat sich so ein bisschen blenden lassen von diesem Herbst. Man hat sich so ein bisschen blenden lassen von diesem Herbst, den sie da eingangs gespielt hatten. Ne? So von der Goldmedaille in Doha oder sowas war das, glaube ich.
Dann auch King of the Court gewonnen.
King of the Court irgendwie gut gespielt. Aber da sieht man mal so, was halt am Ende einer Saison möglich ist mit Teams, die sich aber auf eine Olympiasaison vorbereiten, die im kommenden Jahr steht. Und für Schneider-Sude ging es halt damals, sich vielleicht eine gute Ausgangsposition für die Seedings, für die ersten Turniere zu erspielen. Die anderen Teams hatten dieses Seeding schon. Hatten dieses Seeding schon und waren dementsprechend auf einem ganz anderen Punkt und konnten dann echt reinstarten. Und das war, dass die es dann halt nicht mal die zu Ende spielen, die Quali, fand ich auch bezeichnend und muss auch jetzt sagen, beide natürlich spannende Projekte irgendwie dazu fassen. Sude auch oder Julia auch mit der Partnerin, hilf mir mal schnell.
Über den Lea Kunst.
Lea Kunst, genau. Da so eine junge Partnerin an der Hand und Isa ja auch mit Kira auf der Tour unterwegs, aber auch in so einem Mentoring-Programm da drinnen sozusagen, ne? Also schon cool, aber wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich also nicht mehr dazu hier zu der Riege an Spielerinnen, die da jetzt dann gleich kommen, dann zuzuzählen.
Ja, und Ludwig Lippmann, wir beide haben jetzt gesagt, das reicht nicht an Zeit, soweit sind die noch nicht und haben es einfach, haben es geschafft. Also
daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, wir haben drüber gesprochen, ne? Also das war schon klar, dass das Projekt wird und wir haben da Schneider-Sude vor Ludwig Lippmann einfach gesetzt, auch mit den Schwierigkeiten. Gut, es gab die eine oder andere Wildcard, die dann da vielleicht geholfen hat, sie in die Punkte da zu bringen. Also so ein Elite 16 Hauptfeld alleine gibt ja schon mal schöne Pünktchen, um vielleicht in die Challenger dann lockerer reinzukommen. Luisa ist ja da von null gestartet und musste am Anfang da echt nochmal ackern und haben sie die zwei, drei Wildcards bekommen, die dann am Ende jetzt gefruchtet haben, aber haben es geschafft und dann auch sportlich am Ende. Haben die höheren Platzierungen auch gemacht als Borger Ettlinger, bei den Elite 16 zumindest, und haben sich das verdient. Und wir werden, also wir wissen ja, wie das damals auch mit Maggi, da haben sie einen fünften gemacht, haben sich ins Viertelfinale gespielt bei Olympia, war ein ähnliches Projekt, ja, wo die Zweifel genauso waren. Und ich würde fast sagen, dass Luisa da mehr oder ja, mehr Upside irgendwie mitbringt oder mehr Endgeschwindigkeit.
Ja, das glaube ich auch.
Und da auch Spiele alleine schon gewonnen hat auf diesem Niveau mit ihren Block- und Aufschlagqualitäten. Einfach, und im Sideout, der, wenn sie ihre Schläge einfach macht, da teilweise nicht zu verteidigen ist. Ja. Weil die einfach 1,90 groß ist und athletisch wie sonst, glaube ich, wahrscheinlich niemand anders auf dieser Tour. Außer vielleicht, weiß ich nicht, Brandy,
ja.
Das, ja, da geht alles. Aber gut, wir wollen gar nicht nach Olympia gucken. Apropos Brandy, du hattest auch Brandy und Melissa als Weltmeisterin eingeloggt. Ja. Das stimmte natürlich jetzt nicht so ganz, aber trotzdem sind die beiden natürlich bei Olympia dabei. Mein Tipp stimmte auch nicht. Du da, Anna Patricia, sind auch dabei, sind auch an eins der Liste, aber Hughes Cheng haben die Weltmeisterschaft gewinnen können, einfach auch mit Power Beachvolleyball, hatten wir auch beide.
Immerhin haben wir sie mit drinne.
Ja, ja, klar.
Haben wir sie mit drinne.
die sind auch dabei.
Im Gegensatz zu, das muss ich ja sagen, Hughes Cheng mit drinne, beide, aber im Gegensatz zum zweiten Team, die du ja damals auch schon auf dem Schirm hattest, ich aber noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, die natürlich auch eine oder geile anderthalb Jahre hingelegt haben, Nath, ja, Cloth, die ja größte und die kleinste Spiele. Ja, Anzahl, genau, die größte und die kleinste Spielerin auf der ganzen Tour, mit dem größten Unterschied zueinander.
Wahnsinn.
Ja. Also einfach auch cooler Beachvolleyball, den die da gespielt haben, und da lag ich halt komplett daneben. Ich hatte Cannon Sponsell mit drauf aus den USA, die sich auch dann anderen Projekten gewidmet haben und dann, ja, Sponsell wieder in die Halle gegangen ist.
Ja, aber die auch, Cannon. Also ich weiß gar nicht, was da bei denen los war, weil wenn man jetzt in die Liste reinguckt, dann sind Cannon Sponsell immer noch an 33 mit 5000 olympischen Punkten, die, wenn sie auf dem gleichen Weg weitergemacht hätten, also schon ein Case gehabt. Ja gut, aber USA, ne? Also die wären auf jeden Fall in den Olympiapunkten, aber Nath Cloth sind an 2 und Hughes Cheng sind an 3 und Weltmeister. Keine Chance. Scholes Flint sind auch noch davor.
Wollte ich gerade sagen.
Also keine Chance, einfach im falschen Land irgendwie gemeldet. Und da war das Rennen früh vorbei und Sarah Sponsor hat sich dann entschieden, in die Halle zu gehen. Aber genau, da lagst du auf jeden Fall nicht ganz richtig.
Lachst du mich aus, oder was?
Sorry. Aber genau, das ist einfach krass. Also das klappt einfach an 2. Das ist
Wahnsinn.
Unfassbar, dass die da so weit vorne gelandet sind. Und wie die da dann dominieren da vorne. Mit Dudana Patricia, das hätten wahrscheinlich viele irgendwie geraten, dass sie, dass die dann da vorne landen und on eins der Liste sind. Warte mal, ich habe irgend so ein Geräusch hier gerade bei mir. Ich weiß nicht, was es ist. Ah, es ist weg. Ja. Ja, aber trotzdem, dass denn Nath Cloth und Hughes Cheng einfach danach direkt folgen, ist absolut krass. Und die Dominanz der Amerikaner, die einfach ja damals, also schon seit Olympia, in Olympia-Geschichte, sind die Amerikanerinnen immer dominant, die Amerikanerinnen und Brasilianerinnen. Dass das einfach so nahtlos so weitergeht, ist einfach krass.
Total.
Aber denn die Europäer sind trotzdem auch irgendwie dabei.
Aber wollen wir dann nicht erstmal, wo du jetzt gerade sagst, Brasilianerin, weil da habe ich auch einen dicken Bock geschossen.
Hast du?
Moment. Da habe ich Agatha Rebecca als Team 2.
Ah, okay.
Was heißt dicken Bock? Die stehen auch ganz gut da.
Nicht gut genug, Ranking, einfach, ne?
Also aber halt, genau, nicht gut
14
genug.
14 reicht doch nicht für Olympia. Das.
Ja. Genau, da muss man einfach sagen, dass das besser gelaufen ist für Barbara Carol und die da jetzt dann das Rennen da gemacht haben und auch mit guten Ergebnissen im letzten Jahr. Die haben sich jetzt aus dem Turnier verabschiedet in Ostrava. Da war ich nicht so angetan von der Leistung. Ich glaube, gegen Tina Anastasia, also aus Lettland, gegen die beiden Letten. Da haben sie nicht so richtig Zugriff gefunden, sahen müde aus, aber ja, wie gesagt, bis Olympia ist jetzt ein bisschen hin.
Ja, Das hatte ich richtig gelegen.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank. Aber hätte in alle Richtungen irgendwie laufen können, ne?
Ja, ich fand es auch beeindruckend, wie Agatha Rebecca schon ein solides Level gespielt haben dann nachher. Das sah am Anfang bei Agatha auch noch relativ stark sich aus, aber dann nachher, wenn die, als sie dann so in Schwung gekommen sind, war es irgendwie ja schon erfolgreich in Teilen, natürlich nicht nach ganz oben hin so, aber ja, die waren auf jeden Fall konkurrenzfähig unter den Top 20, und das ist ja auch schon mal
ja,
erstmal die Grundvoraussetzung, ja,
wahnsinnig dicht zusammen das Feld bei den Frauen, ja, ne? Also außer jetzt wirklich diese Top Seeds, wo man denkt, okay, wenn du da Anna Patricia gut aufgelegt sind, dann wird's für alle Teams eng. Ja. Und Hughes Cheng, die einfach eine wahnsinnige Konstanz haben, die nie unter ein gewisses Level fallen, aber das ist trotzdem ganz schön eng zusammen, alles, was danach irgendwie folgt. Dann kommen, also was mich jetzt tatsächlich in der Liste überrascht, irgendwie, weil es mir nicht so wahrgenommen habe, sind Stumpscone. Die, klar, das war völlig klar, dass die sich qualifizieren mit dem, was die da geleistet haben, aber gefühlt, also wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, dann wären die irgendwie Anwärter auf einen Titel mit gewesen. Das habe ich jetzt so nicht im Kopf mit dem, was ich an Spielen von denen gesehen habe, die auch teilweise, weiß ich nicht, so ein bisschen fast wie Anna Patricia, du da manchmal so Bocklosigkeit dann auf einmal ausstrahlen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und die, ja, scheinbar ja sehr gute Ergebnisse gemacht haben.
Aber müssen. Du darfst, ich glaube, da darf man auch wieder nicht vergessen, ne? Also die Niederländerin, Plan da, glaube ich, jetzt schon, es war ja klar, dass sie sich qualifizieren.
Ja.
Also ich glaube, dass die jetzt zum Ende der letzten Turnierphase nicht mehr auf Höchstbetrieb gelaufen sind, was Ergebnisse auf den Turnieren angeht. Natürlich freut man sich, wenn man eine Runde weiterkommt. Natürlich freut man sich, wenn man Geld verdient, wenn man höhere Platzierungen auf Elite und Challengern irgendwie reißt. Aber die sind, glaube ich, in einer anderen Phase, was die Physis angeht. Und ja, arbeiten da vielleicht schon, wie gesagt, an der Topform für August oder Ende Juli, Anfang August. Und deswegen sah das dann vielleicht auch teilweise so aus, weil du ärgerst dich natürlich auch, wenn du weißt, was du eigentlich zu leisten imstande bist, und der Körper gibt's aber in dem Moment nicht her, weil die Beine vielleicht schwer sind. Also ja. Das sah bei denen teilweise so ein bisschen so aus, als würden sie sich so schleppen. Und man darf auch nicht vergessen, das ist das Ende der Olympia-Quali jetzt. Ne? Also die Leute haben jetzt wirklich 1,5 Jahre hart durchgezogen und alles reingehauen.
Gereist und Turniere gespielt, ja, und mit, ja, konstantem
wenig
Druck.
Wenig Familie gesehen, ja.
Und haben richtig gehasselt. Die Turniere waren ja auch wirklich, ja, überall. Da kannst du dir nicht aussuchen, was du spielst, sondern musst du irgendwo da taktieren und überall hinfahren. Zwischendurch nochmal hier ein Event, da ein Event, nochmal nationale Tour spielen. Also das, ja, kann man gar nicht genug genug anrechnen, wie was die da geleistet haben alle. Ja. Schauen wir weiter. Hyberli Brunner hatten wir beide mit drauf. Haben es ja auch am Ende dann quasi gerissen und sind dann nochmal wirklich weggaloppiert. Aber sind klar Team 1 der Schweizerinnen. Bleiben das auch. Und ja, bleiben dabei, dass sie einfach sehr guten Beachvolleyball spielen, also an K2 einfach sehr, sehr gut sind.
Ja.
Mit Tanjas Blockqualitäten und Ninas Abwehrarbeit ist einfach, willst du nicht gegenüberstehen. Wir hatten beide ein anderes chinesisches Team, also was heißt Xia schon, aber in einer anderen Konstellation. Bleib
doch bei den Schweizerinnen.
Ja, da kommt er hier weiter unten. Aber können wir auch sagen, wir hatten aber die falsche Version de Pré beide drin, denke ich.
Das ist so. Aber ich weiß, dass wir damals auch schon über Zoe geredet hatten.
Ja. Ja, weil ich hab's, kannst du immer wieder erzählen, wie die sich da einfach reingespielt haben auf diese, ja, auf diese Tour und den Hustle gefahren sind und immer besser wurden und jedes Mal dem Quali-Spiel 1 einen Schritt näher kam und dann am Ende dem Quali-Spiel 2 einen Schritt näher waren, dann in den Hauptfeldern, ja, waren, und man das so ganz gut beobachten konnte, wie die sich da gebattelt haben, auch zum Beispiel mit Placette Richard.
Ja.
Die es ja auch jetzt geschafft haben, das auch Wahnsinn ist, so das, ja, jetzt auch ohne die großen Platzierungen, ne? Also gut, Esme Zoe haben am Ende nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt und dann nochmal ein Podium sich erspielt und damit auch dieses Rennen einfach vorzeitig entschieden. Aber Placette Richard sind, glaube ich, ganz ohne Podium gefahren, oder?
Ja, ich wüsste auch nicht.
Aber haben 24 Turniere gespielt und, ja, sich da einfach reingehasselt. Und am Ende steht Zoe Vergé-de-Pré da an 1. Natürlich nicht unschuldig, Joanna Mäders Verletzung.
Bestimmt, ja.
Die wir ja auch schon hinlänglich besprochen haben hier.
Ja.
Die man live beobachten konnte. Und die ja nicht diesen, also die haben doch Bronze gewonnen. Oder nicht? In Tokio?
Ja.
Gefahren sind mit der Bronzemedaille bei Olympia und qualifizieren sich jetzt nicht. Und zwar sind die ja auch, ja, also sie sind schon in den Punkten, aber sind jetzt auch nicht mega weit vorne, aber scheitern am Ende an der Country Quota. Und da setzt sich denn das Team dann da am Ende durch, was irgendwie, weiß ich nicht, glücklicher ausgesehen hat. Aber wenn jetzt die Olympia-Quali noch 2-3 Wochen länger gegangen wäre, wer weiß, was dann passiert wäre, ne? Also ja. Es ist einfach ein hartes Leben denn da.
Ich fand aber bei Heidrich Vergé de Pré
Mäder.
Ex-Heidrich. Da fand ich es jetzt schon also krass zu sehen, was das für Spuren hinterlassen hat, so die letzten Wochen. Also in der Art und Weise zu spielen, in der Art und Weise, wie sich auf dem Court bewegt wurde, da war, fand ich diese Anspannung ähnlich greifbar wie auch in dem, natürlich wie in dem deutschen Duell, Laura und Luisa und Sandra und Carla. Aber das fand ich bei denen, also bei diesen beiden Duellen, Deutschland intern und Schweiz intern, boah, da war richtig was drauf. Und auch nachher, als dann eigentlich die Quali ja für Anouk dann durch war und auch im Hauptfeld, haben die sich nicht so richtig freispielen können, fand ich. Also wirkte alles sehr krampfig und sehr wissend darum, was da passiert. Also
und heartbreaking auch irgendwie das erste Spiel dann ja gegen ja, Stamsko.
Ja, mit diesem Netzfehler, der
was sagst du dazu wird, eigentlich? Also man kann das bei dem Reel bei Instagram bei mir verfolgen. Da wurde, ja. Jetzt war Matchball im Tiebreak. Ja. Sie machen einen Keksaufschlag auf Katja Stam, die macht Tischkante, der Ball geht direkt ins Netz und dann bewegt sich Joanna dahin in irgendeiner Art und Weise, ja. Springt so seitlich, den Ball durch das Netz an den Ellbogen, Schiedsrichter legt das aus als Absicht und gibt den Netzfehler, den Punkt dann zu Holland und am Ende danach macht die Schweiz keinen Punkt mehr und ja. Verliert das Spiel und damit auch die Chance auf den
auf das Halbfinale, ne?
Ja, auf den direkten Gruppensieg oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es war ja ein Gruppenspiel. Ist ja jeder Sieg einfach unfassbar wertvoll. Die hätten ja ein Halbfinale gebraucht und dann einen Gruppensieg zu kriegen zum Beispiel ist ja unfassbar wertvoll, weil du einen leichteren Gegner nachher bekommst.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. War ein Ende, boah. Das war unfassbar, das anzugucken. Ja.
Ich muss sagen, an der Reaktion von Joanna, sie selber hat sich ja gar nicht beschwert. Ich weiß nicht, ob sie so paralysiert war oder.
Sie hat sich beschwert, doch.
Aber
sie ist direkt zum zweiten gelangt und dann direkt, ich glaube, sie hat dann so einen Fokus irgendwie wieder gesucht.
Ja, aber ich glaube, was ich sehr bewusst war, dass es irgendwie eine, also das war auf jeden Fall, ich würde ihr da keine Absicht unterstellen, aber so ein Move in die Richtung, damit musst du eigentlich rechnen, dass es irgendwo gepfiffen wird. Ne? Ich weiß nicht, wie die Diskussion da bei dir unter dem Post ausgegangen ist, aber es ist auf jeden Fall gefährlich in dem Moment, wo du in irgendeiner Art und Weise das Netz berührst, wird zu Diskussionen führen. So, ne? Ja. Und wenn du da einfach die Hände weglässt, glaube ich, dann fällt der Ball auch unter.
Ja, aber das irgendwie so diese Absicht zu unterstellen, also man kann es jetzt, glaube ich, nicht mehr auflösen, man versteht irgendwie beide Seiten, ne? Und
total.
Marco Krattiger meinte nochmal, okay, die Dame ist 1,90 groß, springt da irgendwie noch seitlich durch die Gegend, kriegt den Ball dann ja an den Ellenbogen, nicht mal an die Hand. Und da irgendwie die Absicht zu unterstellen, ist auch schon hart. Sieht irgendwie unglücklich aus, aber der Ball fliegt auch ein bisschen komisch. Man will da zum Overpass hin und den im Zweifel blockieren.
Nein, aber das zählt nicht. Also der Ball, der landet ja nicht an der oberen Netzkante.
Die bewegt ja ihre Ellenbogen, also gar nicht. Sie bewegt ja nur ihren ganzen
Körper. Ja, ich weiß.
Das ist koordinativ schon sehr anspruchsvoll, dass sie den dann damit spielen
wollte. Aber du kannst mir nicht sagen, dass die Intention war, ich möchte da zu einem Overpass gehen oder zu einem zweiten Ball, der gespielt hat, weil die zweite Spielerin 2,5 Meter weg von dem Ball war.
Ja, also in die Richtung, aber die Sidesteps, die existieren da ja und der Ball ist wirklich merkwürdig geflogen auch von der Annahme. Da gibt es ja die ersten Schritte. Aber dann eine Absicht. Also ich finde, oder auch Schiedsrichter Stefan, meine, okay, wenn du eine Absicht dann unterstellst, dann musst du auch noch eine Unsportlichkeit ahnen eigentlich. irgendwie, das hat eigentlich eine größere Kragenweite als einfach ein Netz zu pfeifen. Aber wir werden es nicht mehr auflösen können. Das ist,
wir werden es nicht mehr auflösen. Aber
danach haben sie auch noch eine Sideout-Chance. Das war der Ausgleich zum 14 beide, glaube ich.
Ja, ja, war es ja.
Und danach, wie gesagt, machen sie keinen Punkt mehr. Da haben sie dann das Brett vor den Kopf genagelt bekommen und machen nichts mehr. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich gar nicht aufzulösen. Aber da eine Absicht, ach, ja, es ist auch eine Kurzschlussreaktion wahrscheinlich, irgendwie dann ja, da total. So hinzugehen.
Ich glaube, du gehst da nicht bewusst hin und sagst so, den Ball möchte ich jetzt hier abtropfen lassen
von meinem Arm. Verspielt, so jetzt halte ich mal meine Hand hier hin, haha.
Genau. Das ist es in dem Moment nicht. Das ist, und ich glaube, darüber ärgert man sich dann im Nachhinein auch. Ja. Und deswegen fällt dann der Protest auch dementsprechend aus, wie er ausgefallen ist. Also das war ja auch nach dem Spiel jetzt nicht nochmal irgendwie so.
Sie hat dem zweiten Schiedsrichter nicht die Hand gegeben, auf jeden Fall.
Genau, zuerst. Sie hat sich, glaube ich, besonnen darauf, dass es doch schon sportlich fair wäre. Ich meine es so gesehen zu haben, dass sie dann doch nochmal was gesagt hat und auch die Hand gegeben hat. Aber ich verstehe es total und ich verstehe auch den Ärger und ich finde den Pfiff jetzt auch nicht gut. Das möchte ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich möchte auch sagen, dass du mir nicht erzählen kannst, dass du dachtest, dass der Ball rübergeht, auch wenn er komisch fliegt.
Ja, nicht, dass er rübergeht, aber man geht schon mal generell in diese Richtung. Dann ist er doch schneller als erwartet. Sie ist ja in der Luft, während das Ganze passiert auch noch.
Ja, aber ich bewege mich doch mit Sidestep, da springe ich doch nicht hin. Aber ich glaube, das war einfach so echt so eine Übersprungshandlung, über die man sich dann nachher auch selber gut ärgern kann. Und ich hoffe, dass sie das gut verarbeitet kriegt, auf jeden Fall. Ja. Ich hätte den beiden also unabhängig davon, ich hätte es den beiden auf jeden Fall auch gegönnt, da sozusagen für die Arbeit und auch nach der Reha und nach der Verletzung dann auch sich da mit dieser Olympiateilnahme zu belohnen. Dann muss man aber auch sagen, dass ja, Zoe und Esme da gute Arbeit geleistet haben. Und ich glaube, seit der EM in München, als ihr da mit den Mantahari-Hüten immer auf der Tribüne saß und da abgefeiert habt, da habe ich die auf dem Sidecourt gesehen, gegen, ich glaube, auch ein deutsches Team sogar. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Und da haben die mich beeindruckt. Und ich hatte Zoe Vergé-de-Pré immer noch so als Kleini irgendwie im Kopf so, aber die hat sich echt gemausert in den Jahren und dann natürlich mit einer Boxspielerin da vorne am Netz, die das Ding da auch gut dicht machen kann. Das ist auf jeden Fall berechtigt und freut mich total für Philipp Gabadula, der da ja mit im Team unterwegs ist. Also das ist cool.
Ja, beide, also Anouk und Joanna, beide mit so Insta-Posts, so einfach nur so gebrochene Herzen danach, ja. So, okay, wir melden uns später, können das erstmal nicht verarbeiten. Ja. Also
verständlich.
Krass anzukommen. Man fragt sich ja wirklich auch, wie denn Anouk und Zoe damit umgehen. Man hofft, dass es gut und gesund passiert, dass die eine da gönnen kann der anderen und die andere dann wiederum Empathie empfindet. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen eigentlich.
Ich glaube auch, dass das schon so im Long-Term ist das jetzt, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwer, aber ich glaube schon, dass dann dieses Familienband da deutlich stärker ist als alles andere.
Das wollen wir hoffen. Das ist bei der Schweiz passiert. Wir haben, ich habe es eben angesprochen, wir hatten zwar ein chinesisches Team drin, aber noch irgendwie ein anderes. Jetzt sind Xia Xu, geschrieben Xia ja. Xue drin. Wir hatten Xia Lin, die damals auch noch zusammen dann ein Team waren drin, aber zumindest Xia ist dabei und haben wir beide reingetippt auch. Italien hatten wir auch mit drin, mit der Gatti Gautardi, die haben sich einfach ja auch als weiterhin als Top-Team in der Welt etabliert und gezeigt, dass sie das auch sind.
Ja, richtig gemacht, ne? Also, ja.
Gerade erst ein Post von, ich glaube, er war von heute, der Post von Valentina Gautardi, wo sie jetzt auch noch ein Sprungzuspiel macht und meinte, New Skill unlocked.
Stimmt.
Das können, Frauen können das auch. Und wir sind gespannt, aber die sind am Start und man muss ja sagen, Valentina auch noch jung, 01, glaube ich, oder so. Und dann mit der etwas älteren Marta Menegatti dann jetzt sich für Olympia qualifiziert, aber war auch vorher klar, waren so gut schon zu dem Zeitpunkt. Australierin hatten wir beide mit drin, Clancy, Amphi sind am Start, haben auch auf großen Turnieren nach wie vor gezeigt, dass sie es können. Also haben echt schon immer mal wieder sich da weit nach vorne gespielt.
In Polen hatte ich jetzt was gesehen, auch so Sidecourt-Spiel, ich weiß nicht gegen wen genau, da war ich nicht so angetan irgendwie, auch von der Attitude auf dem Court irgendwie, die hat man aber wenig gesehen in letzter Zeit, ne?
Also schon,
zumindest
ja.
Nach, also zumindest waren,
glaube ich, früh ganz gut schon durch irgendwie, also hatten ja. früh die Sicherheit, dass sie es wohl schaffen.
Haben ja auch bei der WM ein gutes Ergebnis hingelegt,
das hat natürlich auch das hilft, Punkte. Ja. Und dass Taliqua Clancy eine Attitude haben kann, also, ja,
das wissen wir nicht erst seit gestern.
Das ist nichts Neues und die auch als Team irgendwie sind da auch in Australiens nicht unbedingt. Also man sagt ihnen jetzt nicht nach, dass sie die allernettesten und allerliebsten und nicht abgehoben seien.
Das glaube ich.
Aber haben sich trotzdem qualifiziert. Alvarez Moreno hatten wir auch mit reingetippt, ne, weil wir beide von denen angetan waren. Das war jetzt aber nicht so ein Tipp von wegen, ah ja, die schaffen es eh selbstverständlich, sondern es war so, okay, die sind up and coming. Und die haben es auch jetzt erst am Ende gerissen. So. Also die sind da am Start, die sind beide auch super jung. Haben nebenbei noch so ein bisschen am College gespielt und sich dann mal so locker irgendwie für Olympia qualifiziert. Also haben wir beide reingetippt, das war hat sich als richtig erwiesen, auch noch vor Ludwig Lippmann reingekommen. Das ist stark. Und ja, den Rest, muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht unbedingt.
Ich hatte noch Finninnen, Latiatienen.
Die sind knapp dran vorbeigeschrammt. Können wir gleich noch kurz drauf kommen, was den Nations Cup angeht, weil da sind dann, die mit auf der Liste.
Genau, und dann hatte ich auf jeden Fall noch, das tut mir leid, den Namen kann ich immer noch nicht aussprechen.
Die Thailänderin.
Die Thailänderin.
Ja. Ja, die hatte ich dann weggelassen, aber hatte dafür Hermanova Stochlova und die Japanerin noch mit drin.
Stimmt. Und wen ich ja damals, ich glaube mich noch dran erinnern zu können, dass ich damals nicht widerwillig, weil ich das nicht glauben wollte, aber von wen ich damals zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht angetan war, von der Art und Weise, wie sie gespielt haben, das waren die Lettinnen, Anastasia und Tina. Und die, muss man ja sagen, haben sich jetzt in den letzten Events und auch im letzten halben Jahr echt nochmal richtig gemausert, so, ne? Also was heißt richtig gemausert, die konnten auch vorher richtig guten Volleyball spielen und war auch schon beeindruckend von der Athletik auf der einen Seite, aber auch vom Spielwitz auf der anderen Seite und diesem unbedingten Willen. Das war schon cool dann zu verfolgen in den letzten anderthalb Jahren, finde ich. Das ist so, wenn ich jetzt sage, so Lichtblick, dann hört sich das wieder so komisch an, aber auf jeden Fall haben die mich überzeugt in den letzten anderthalb Jahren davon.
Ja, total. Und die hat man ja einfach so, ja gut, die sind da drin, ne? Also hat man einfach so abgehakt, aber die sind jetzt auch nicht die allerältesten. Sie spielen jetzt, glaube ich, schon ihre zweiten Olympischen Spiele, damals noch so gerade so reingerutscht und dann aber auch einen vierten Platz gemacht, kann das sein?
Das frag mich dann nicht.
Boah, aber auf jeden Fall ein gutes Ergebnis gemacht, aber sind, glaube ich, 98er und 97er Jahrgang. Und sind aber trotzdem in den Top 10 der Welt, wo jetzt nicht allzu viele so junge Spielerinnen auftauchen, außer jetzt mal Stumps Cohn vielleicht und Duda, die da Ausnahmetalent ist, aber das, man macht das so selbstverständlich, aber die Lettinnen spielen einfach seit Jahren einen unfassbar guten Ball und haben es, wie du sagst, ne, also haben es jetzt echt auch richtig gut gemacht und sind auch immer für ein Ausrufezeichen guter, also haben da
ja, haben schon jetzt, gezeigt. Aber jetzt, glaube ich, nicht nur einmal Anna Patrizia geschlagen, glaube ich, ja. Ne, in dem Turnier. Die haben die, glaube ich, zweimal geschlagen, kann das sein?
Weiß ich nicht.
Einmal in der Gruppe und einmal dann nachher im Spielplatz 3?
I don't know.
Okay, aber wen ich noch auf meiner Liste habe, und das ist zum Beispiel witzig gewesen, weil wir schon drüber geredet haben, Pavin Bukovic, die haben damals noch zusammen gespielt.
Ja.
Die hatte ich noch auf meiner Liste. Jetzt hat es keine von beiden geschafft. Und ja, noch einer hat die Chance.
Also, einer hat noch die Chance. Also man kann es eigentlich kaum sich vorstellen, dass Bansley Bukovic dann nicht über den Continental Cup kommen.
Ich kenne die anderen Teams nicht, die spielen.
Ja, es ist halt Nordamerika ist also Nord- und Mittelamerika ist es größtenteils, ne? Also, aber da ist nicht viel los, ja. Mexiko, aber die sind schon da klare Favoriten auf den Platz. Kanada hat das schon häufig darüber geschafft, weil die USA eben nie mitspielt, weil sie zu gut sind und die Weltrangliste immer schon zwei einbringen. Und das muss eigentlich klappen. Können wir uns nochmal angucken. Die Continental Cups sind ja jetzt alle. Wir gucken uns gleich nochmal schnell den europäischen Continental Cup an. Aber nochmal Honorable Mention, also Placide Richard habe ich eben schon erwähnt im Duell oder im gleichen Aufkommen wie Tam, einfach Zoe und Esme, die irgendwie sich da reingezockt haben, die ja sogar eine Wildcard bekommen hätten für Olympia, wenn sie es nicht über die Liste geschafft haben, die es jetzt damit geschafft haben, zwei Teams für Frankreich reinzuspielen. Man geht davon aus, jetzt, dass Vieira Chamorro, denke ich mal, die Wildcard bekommen, einfach Team 2 von Frankreich, die nicht so weit weg sind, auch an 32 in der olympischen Liste, aber die es einfach geschafft haben und die auch Gesicht so ein bisschen von dem olympischen Beachvolleyballturnier sind und da ganz viel Werbung für machen, weil sie Frankreich 1 sind, französische Meisterin sind, haben es geschafft. Und dann die letzten zwei Teams sind die Litauerinnen.
Das ist auch krass, ja.
Ja, aber die auch für Furore gesorgt haben einfach. Am Anfang der Olympia-Quali erinnere ich mich, weil sie auf einmal große Teams geschlagen haben mit einfach einem krassen Skillset und gerade im K2 irgendwie dann da die große vorne einfach das komplette Netz dicht gemacht hat.
Ja.
Und haben es jetzt geschafft am Ende, auch mit Hustle, mit 24 Ergebnissen. Und dann Lilly und Paula.
Ja, auch cool.
Lilly, glaube ich, fünfte Olympia auch, vierte oder fünfte, oh, ähnlich wie Laura, ja. Laura Ludwig. Und Paula, dann eine jüngere Spielerin, die sich aber auch erst spät zusammengetan haben und dann den letzten Platz da erkämpft haben. Mit, wie gesagt, ein bisschen Schützenhilfe von Alvarez Moreno, die da spät zurückgezogen haben. Aber ja, wie gesagt, 140 Punkte vor Pavin McBain, ist krass. Eine da reingespielt. Sind aber dabei. Also, was willst du sagen? Spanien damit zwei Teams. Im Rennen.
Über die Weltrangliste.
Ja. Über die Weltrangliste. Das ist aller Ehren wert. Das ist krass. Mal gucken, ob ich noch irgendwen hatte, der so gar nicht auftaucht. Ich glaube nicht. Aber können wir uns gleich angucken im Nations Cup, weil zum Beispiel Hermanova Stochlova, also Nations Cup, ist jetzt in Jormala, geht am Donnerstag los, in zwei Tagen. Und dort spielen 12 Teams pro Geschlecht, die sich auf die eine oder andere Weise mit Wildcard oder über die Qualifikationsgruppen vorher dafür qualifiziert haben. Und jetzt gilt es eigentlich nur zu schauen, okay, wer hat eigentlich da vielleicht die besten Chancen? Und bei den Damen, also ich würde sagen, jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, das ist auch ein langes Turnier da, gilt schon, dass das bessere Team insgesamt, dort spielen 4 Spielerinnen und Spieler, dass das wichtig ist, dass da ein Gesamtteam steht, weil ein Team, das müsste schon ein Überteam sein, um immer das Spiel und dann am Ende den Golden Set, weil da geht es nur um einen Satz bis 15, zu gewinnen. Also ich glaube, dass da im Vorteil sind die Nationen, die 2 starke Teams haben. Dementsprechend glaube ich auch, dass die dann am Ende irgendwie gewinnen werden. Die das halt schaffen, weil es ist ein ganzes Turnier und du kriegst es einfach nicht hin. Also das hätte meinen größten Respekt, wenn du immer es schaffst. Du gewinnst deine Runde, dann guckst du, wie dein Team 2 verliert und dann machst du dich warm und gewinnst einen Satz bis 15. Jedes Mal wieder. Ja, du musst auch schon irgendwie, das passiert dann zwar mal vielleicht, aber du musst schon irgendwie eigentlich ein starkes Viererteam dabei haben und auch dich drauf verlassen können, dass die anderen dabei sind. Und wir haben bei den Damen haben wir auf jeden Fall Polen am Start.
Ja.
Wir haben relativ starkes Italien am Start, mit Bianchin Scampoli, die auch nicht weit entfernt sind von den Olympiaplätzen und Orsi Todd Bianchi.
Ja.
Wir haben letztes Jahr die Holländerin gewonnen, aber muss man sagen, das ist jetzt natürlich ohne Stamskoon etwas etwas abgeschwächt. Dann Lettland kenne ich keine einzige von den Spielerinnen. Die sind halt dann mit Wildcard drin. Wir haben bei den Ukrainerinnen kenne ich nur Magno von Magno. Die anderen aber alle nicht. Und jetzt kommen meine persönlichen Mitfavoriten. Also es gibt jetzt drei Favoriten-Teams. Mhm. Und zwar ist das Finnland. Das sind Ahtiainen Lahti, die sind 2 Plätze hinter Olympia gelandet.
Ja.
Und Parkin Prihti, weiß ich nicht, aber Parkin war auch die ganze Zeit mit, schon vor dieser Olympia-Quali mit auf der World Tour erfolgreich unterwegs. Dann haben wir Klinger und Schütznova Plesiocznik als Team Österreich.
Mhm.
Starkes Team, also wenn Klinger jetzt fit sind, die mussten das letzte Turnier auch heartbreaking absagen irgendwie,
ja.
Wegen einer Verletzung oder irgendwelcher Krankheit. Und ihre Chance konnten sie nicht mehr nutzen, waren ganz knapp hinter den Olympiaplätzen. Und Chisnova Plesochnik schon lange dabei. Da wäre es jetzt spannend, wer zum Beispiel fahren würde von denen. Ne? Also ob die das denn auch ausspielen lassen würden oder den Klinger durch ihren klaren Vorteil auf der Olympialiste den Vortritt lassen würden.
Und ich glaube, den Vortritt überlässt man da ungern.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja eine Sache vom Verband, nicht von den Teams. So.
Genau.
Dann haben wir Hermanova Stochlova und Neuschafarova Svozilova, Tschechin. Und wir haben Neuschafarova jetzt häufiger gesehen, dass da einiges geht, die auch am College irgendwie unterwegs ist, die mit Sinja das King of the Court-Turnier gewonnen hat auf Teneriffa. Die mehrere große Teams schon geschlagen hat dieses Jahr. Und über Hermanova Stochlova müssen wir nicht viel sagen. Die sind aber auch nicht weit entfernt von den Olympiaplätzen gewesen.
Das stimmt. Und haben jetzt auch in Ostrava wieder richtig guten Ball gespielt.
Ja, ne? Ja, haben da eine Wildcard bekommen.
Ja.
Dann haben wir ja Belgien, muss ich sagen, habe ich jetzt bei King of the Court gesehen, Sarah Cools und Lisa van den Fonder. Die ist, Sarah Cools ist absolut, also die hat in der Vorrunde alles komplett zerbombt. Die war viel zu gut für alle, die da gespielt haben. Hatte Riesenvorteile. Keiner, also ich saß neben Isa Schneider auf der Tribüne, die meinte, die kennt die nur von King of the Court, muss Halle spielen irgendwie.
Okay.
Ist eine Hallenspielerin, aber hat da also wirklich einfach unverteidigbar. Die war nicht in den Griff zu kriegen. Wer weiß, aber da fehlt dann irgendwie Team 2 so ein bisschen wahrscheinlich, um da wirklich mitzumischen. Also Finnland, Österreich, Tschechien sind schon vorne mit dabei. Wir wissen, Slowenien spielt mit. Courtney Glofsin.
Ja, ja.
Team 2 kenne ich tatsächlich nicht, aber Courtney Glofsin hat auch ja schon, weiß ich nicht, damals zum Sude Schneider geschlagen in Torquay in Australien und so, haben da gut mitgespielt, aber da fehlt auch so ein bisschen das ganze Team. Den Namen der Litauerinnen kennt man auch von der World Tour, teilweise, weil es aber sind auf jeden Fall dabei und können da, glaube ich, mitmischen. Das wären, glaube ich, die vier Teams, die dann auf die Favoritenrolle schielen: Finnland, Österreich, Tschechien und Litauen. Norwegen kennen wir jetzt auch, aber auch größtenteils von King of the Court oder weil es die Schwester ist, Frieda Berntsen von Matthias Berntsen. Glaube ich, sind die Chancen eher gering. Aber das sind so die Teams, die da mitspielen. Und das wird, glaube ich, aber das wird ganz schön happy, ne? Das wird ganz schön spannend.
Total. Also beide Geschlechter, also wir sind jetzt bei den Frauen, ne? Also ich habe aber auch gedacht, also Polen, Italien, Holland, wenn ich lande, Finnland, ja, Österreich, Tschechien. Ohne, ey. Nee, da musst du erstmal durchgehen.
Ja. Und wir schauen bei den Männern. Da spielen natürlich unsere Jungs, Lukas und Sven, zusammen mit Bennett Ponivatz.
Sicher.
Bennett Ponivatz und Paul Henning. Das wird aber eine ganz schön schwere Nummer. Ich würde aber schon sagen, dass die da eine gute Chance haben. Aber gerade eben deswegen, also das widerspricht jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe, dass da das Team krass sein muss. Also gerade weil Lukas und Sven so eine Form haben gerade. Ich glaube, dass Bennett und Paul denen da schon irgendwie helfen können, aber dann doch gegen viele Teams da den kürzeren ziehen. Wir schauen uns mal an, wer da so mitspielt. Also Dressler Waller und Hammerberg Pristauz aus Österreich.
Das ist bitter, ne? Die Österreicher müssen sich echt komplett aufsplitten, ne?
Ja.
Also.
Warum auch immer, ne?
Ja, Knieprobleme.
Ja.
Bei Rob und ich glaube, das andere Mann auch fast Knieprobleme, hätte ich gesagt. Also zweimal irgendwie.
Ja, und Frankreich ist auch nicht in den gewohnten Positionen da. Also gut, Frankreich hat bekommt eine Wildcard, ne? Also wer weiß, wer die bekommt.
Ja, da kannst du jetzt schon mal überlegen, wer sie bekommt, ne? Also wird da wohl keiner von den vier Spielern sein, oder?
Naja, aber das ist ja kein Team. Also Canerota sind ja ein Team und Krugutirat.
Ja.
Und meinst du, die Wildcard kommt ein Team, was nicht existiert?
Boah, also
geht das überhaupt? kann die Wildcard irgendwer, du kannst doch nicht die Wildcard auch irgendwem geben, glaube ich.
Das Host kann doch machen, was es will, oder nicht?
Wirklich?
Das Host
kann. Weiß ich nicht. Ich dachte, dass sie auch mindestens nicht. Die 12 Turniere gespielt haben müssen.
Ach so, ja gut, dann meine das wäre mal interessant zu wissen.
Aber das ist auf jeden Fall spannend, weil jetzt hier Arnaud Gutierrez mit Thierry Rotard spielt und Basser Rolinel, die beiden, also Hallenfritten, die aber auch nicht schlecht also auf der World Tour performt haben. Die kämpfen da um Frankreichs Platz 2. Aber wissen wir jetzt nicht, warum jetzt nicht die angestammten Teams da auftreten, weil das wäre schon eine starke ja. Crew, wenn da Krug Gutierrez und Kané Rotard spielen würden.
Ja.
Dann sehen wir Berntsen Mohl und Mohl Sünde ja. für Norwegen, Plavins Fokkerots und Rinkevich Bedritis für Lettland. Dann sind die jungen Jumpsets
in Schweden. Das Smedins Talks das nicht gemacht haben, dass man Samoilos nicht sieht, das ist schon verrückt, ja. aber dafür halt Martins, ne? Also der auch eine Verletzung hatte, der jetzt echt lange rumgedoktert hat und sich da intern durchgesetzt hat, ne?
Ja, also die hatten da so einen Wettkampf irgendwie, ne?
Ja.
Genau. Dass die jetzt fahren dürfen. Dann richtig
cool.
Die jungen Jumpset Sweden mit Hölting und Andersson und Team 2, was ich jetzt nicht kenne. Dann haben wir Team Schweiz, Krattiger Brea, die ich ja auf meiner Liste hatte, zusammen mit Heidrich Delier. Oder Delia, wie heißt er eigentlich? Delia. Litauen spielt mit, Stankevičius Knasas, die kennt man auch von der World Tour. Die anderen kenne ich nicht. Dann Spanien, Huerta, ja. sind am Start. Und zwei Jungs, die ich nicht kenne. Portugal, Pedrosa Campos und Sousa. Starkes Team. Dann haben wir Fretschner Winter, Henning Ponivatz, Kantor Stübeck und Rudol Lejava.
Ja.
Ey, und ein belgisches Vierergespann, was jetzt keine große Gefahr darstellen sollte, wenn es gut läuft. Aber was für eine Konkurrenz da auch, ne? Also Österreich, Frankreich, Schweden, Schweiz, Deutschland, Spanien, Portugal, die sind schon alle nicht ohne.
Fähig,
also,
ja.
dann, wenn es dann darauf ankommt, okay, du gewinnst, Team 1 gewinnt gegen Team 2, klar. Aber ja. dann Team 1 gegen Team 1, ein Tiebreak, Sven und Lukas gegen, weiß ich nicht, Krattiger Brea oder die Litauer oder Huerta.
Da kann alles passieren.
Da kann wirklich alles passieren. Also da kannst du überhaupt keine Prognosen anstellen eigentlich. Das stärkste Viererteam, selbst das ist schwer zu sagen.
Bei den Männern?
Ja, wahrscheinlich eigentlich sogar, boah. Weiß ich nicht, Polen?
Polen, ich weiß nicht, Rudol, na.
Ja, oder auch, also Österreich macht es auch schon. Sieht gut aus für Österreich, aber die sind halt nicht die angestammten Teams, die da irgendwie auftauchen, sondern alles zusammengemixt. Und es ist schwierig.
Schweiz auch so,
nicht auszuschließen irgendwie.
Was ist mit den Norwegern, die kennst du besser?
Ja, also Mohl, Sünde sind einfach zu jung dafür, glaube ich, um da ordentlich mitzumischen. Da müssten dann Hendrik und Matthias schon ordentlich angreifen und das, dann müssen die aber alleine wuppen. Also Markus und Jo sind da noch nicht weit genug, um da mitzuhelfen.
Dann würde ich wahrscheinlich so von den Namen her, würde ich dann wahrscheinlich fast auf Schweiz gehen, ne? Aber.
Ja, es ist alles offen, ne? Also.
Ja, aber, es ist echt alles offen, weil du auch so ein paar spielfähige Leute mit dabei hast, ne? Die.
Ja.
Ein Beispiel.
Siehst du ja, was Nates gemacht hat da im Nates Cup. Das reicht scheinbar. Du musst ja nur deine Performance irgendwie bringen, deine Grundperformance, ja. ey.
Und vor allem, kann einfach auch mal sein, Jurmala, Lettland, Ostsee, das kann echt auch mal
Sinn. Stadion gesehen?
Ich habe das Stadion gesehen.
Geil, ja. Am Strand wieder, ist glaube ich richtig genau der nice. Ort, wo Sinja und Kim Vize-Europameisterinnen wurden, oder?
Ja, und Nadja Glenske und Jule Grossner Europameisterin, meinst du?
Ja, das auch. und also, wo aber auch schon wir Flut
genau.
Und Weltuntergang gesehen haben.
Genau.
Wo alles abgehauen ist und die unterbrechen mussten und so weiter.
Das muss ich ja mal dazu sagen, ne? Also ich sowieso bin ich ein Typ, der auch so Skandinavien und sowas gerne mag, aber Baltikum ist auch super schön. Also da Lettland, das ist echt sehr, sehr schön. Schöner Sandstrand, schöne alte Häuser, die geben sich da richtig Mühe, haben auch eigentlich eine junge, offene Leute, die da unterwegs sind. Das ist schon sehr, sehr schön. Bleibt lange hell, ne? Ist relativ nördlich. Also Sommer kann man da gut verbringen.
Ja, also haben wir auch einfach einen guten Standort jetzt gefunden, ja, für ihren Nations Cup. Und der geht am Donnerstag los. Also da,
richtig, ich spannend,
weiß ja jetzt nicht, wo man es gucken kann. Ich schätze mal bei YouTube irgendwie wieder von der CEV.
Aber ist das so? Kannst du, es ja, gibt diesen Eurovolley TV oder Eurovolley TV.
Vielleicht auch da, wer weiß. Aber ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie öffentlich zugänglich ist. Und wie wir es gerade vorgetragen haben, also da wird sich nochmal einiges an Qualität messen. Also diese Vorrunden waren halt teilweise echt, okay, da spielt dann Luxemburg irgendwie mit, wo du denkst, okay, die würden auf unserem A-Turnier nicht gewinnen. Ja. Spielen dann so einen Länderwettbewerb gegeneinander, aber da hast du jetzt zumindest pro Land mal ein Team, was auf der World Tour oben mitmacht, oder was heißt oben, aber da hingehört. Und wenn wir da schon Spiele sehen und mal gucken, ne? Also was da der Kopf auch macht, da geht's halt dann einmal um alles, ne? Einmal Donnerstag bis Sonntag einmal die Leistung bringen. Und das könnte man natürlich lieber so Sven, die einfach eine gute Form gerade haben, aber die haben auch ordentlich gewackelt gegen Nate und seinen Partner Jan im Finale. Oder im Spiel da einfach haben es dann am Ende noch gewuppt, irgendwie rumgedreht, aber haben einen Satz auch richtig auf die Nase bekommen gegen eigentlich nicht so favorisierte Slowenen. Und da merkte man schon, wie das Flattern losging, so, ne? Wie dann die tiefen Float-Aufschläge da weggebaggert wurden. Mal gucken.
Total. Und haben sich natürlich auch in Ostrava durch die Quali da durchgeboxt, haben da auch
André George geschlagen, im
Hauptfeld dann. Genau, André George im Hauptfeld geschlagen, Brana Crab geschlagen. In der Quali, ich weiß gar nicht, gegen wen das zweite Quali-Spiel war. Weißt du das?
Nee, nicht aus dem Kopf.
Gegen wen sich da durchgesetzt haben. Also haben da natürlich dann auch gut performt, haben gegen die Tschechen aber auch verloren, ne? Zum Beispiel. Ja. Danach hieß die Tschechen, haben dann ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Genau, die haben auch ein gutes Spiel gemacht, muss man auch schon sagen, aber bin gespannt, wie sie sich dort präsentieren, wenn es dann um alles geht. Drückt dir natürlich die Daumen und finde es einfach auch weiterhin geil, dass Bennett Ponywatz den Continental Cup für Deutschland spielen darf. Und
ja,
das ist eine coole Story.
Total. Hätte es vor einigen Jahren nicht gegeben. Da wurden die Ponywatz oft links liegen gelassen für Leute mit mehr Perspektive, laut den Bundestrainern. Und das ist natürlich schön, dass sie das jetzt da schaffen im Anhang von Paul Henning. Das soll es doch gewesen sein, Fuchsi.
Das klingt schon, ja.
Gottes Willen. Bei uns ist jetzt hier kurz vor Schlafenszeit auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir, Fuchsi, fürs Zeithaben, das Einordnen. Es ist ja einfach, es passiert so viel gerade, es ist spannend, das zu verfolgen, wie sich das zuspitzt. Irgendwie macht man es ja dann doch an den Olympischen Spielen fest, ne? Also es gab ja auch jetzt gerade die Debatte, oder was heißt Debatte, aber so die Inhalte, man müsse sich nicht auf Olympia so fokussieren als Athlet, das finde ich auch richtig aus einzelner Athletensicht. Dass es auch die Daseinsberechtigung für World Tour Spielerinnen und Spieler gibt, die total einfach das als Lebensunterhalt betreiben, die aber in ihrem Leben nicht zu Olympia fahren werden und auch vielleicht nicht mal in der Nähe davon sind. Nichtsdestotrotz ist es schön, das anzugucken, wie sich das alles auf einen Moment hinarbeitet und spannender wird, weil sonst würden diese World Tour Turniere einfach nur für sich stehen und dann sind die nicht so interessant, finde ich. Also das ist nice, das jetzt wieder mitzuerleben, wie das sich jetzt da alles auf einen Punkt konzentriert, finde ich sehr
gut. Und du musst aber sagen, dass es gerade in so Randsportarten natürlich eine coole Sache ist, ne? Ich meine, im Fußball, da dürfen nur so und so viele Profis mitspielen. Die reisen dann nicht mit ihren Top-Teams an, sondern es ist eher so ein Jugendwettbewerb. Ist natürlich ein anderer Stellenwert als für uns, aber oder im Tennis ist es auch ein anderer Stellenwert. Da ist so ein Grand Slam wahrscheinlich schon nochmal, siehe jetzt Mischa Zverev, der ist immer noch nicht sich den Grand Slam abgeholt hat, aber dafür Olympia.
Mischa ist weit entfernt.
Sascha. sich da den Olympiatitel natürlich eingesackt hat im geilen Finale letztes Mal, aber halt die Grand Slam über die 5 Gewinnsätze da das noch nicht gemacht hat. Also da ist der Stellenwert natürlich auch noch ein anderer. Ja, aber für uns SpeechvolleyballerInnen und auch für die Hallenvolleyballer und Hallenvolleyballerinnen ist es natürlich ja das Highlight einer Karriere. Ich denke auch so Leichtathletik, guckst du auch eine Leichtathletik an und sowas, ne? Also da kannst du ja nicht von Randsportart sprechen, aber das hat einen anderen Stellenwert von Sportart zu Sportart und für Beachvolleyball ist es, finde ich richtig, ja, ein cooles Event, was nicht die Leistungen der anderen Teams, die sich nicht qualifizieren, die auf Top-Niveau spielen, dann schmälern soll, sondern einfach nur herausheben, wie besonders das ist, dieses Turnier spielen zu können. Es war ja auch immer mal die, hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesagt bei einer WM, dass so eine WM natürlich von der Leistungsdichte her noch höher zu bewerten ist, weil einfach diese Country-Quota, diese Spots pro Nation nochmal anders aufgeteilt sind. Das heißt, das sind auf einmal 4 brasilianische Teams oder 5 sogar, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall mehr und dementsprechend, ja, wahrscheinlich eine höhere Leistung zu erwarten bei der WM, aber Olympia einfach diese Strahlkraft alle 4 Jahre, das ist besonders und freut man sich natürlich auch dann richtig drauf.
Ja, vor allem diese Qualifikation einfach zu verfolgen. Ja. Das ist ja das, warum die denn diese Turniere spielen und die Turniere spielen, die sie spielen. Das ist einfach geil, das so zu verfolgen, wie wir es jetzt getan haben. Und jetzt kann sich das alles angucken. Da ist wahrscheinlich so ein kleines Sommerloch zwischenzeitlich jetzt in einem Monat, wo nichts oder wo schon Turniere stattfinden, aber eben und nicht Olympia. Denkt man sich, warum soll ich mir das angucken? Aber dann werden wir uns, glaube ich, viel mit den Olympischen Spielen in Paris beschäftigen. Also Fuchsi, vielen Dank.
Danke dir.
Wir hören uns bald wieder und alle anderen können sich das jetzt hier, haben sich das jetzt angehört und wir hören uns auch bei der nächsten Folge dann wieder. Also bis zum nächsten Mal.
Tschüss.